Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Kinder, wie die Zeit vergeht. Zu Gast beim Abschluss der ersten Staffel Markus Görres, Musiker, Autor und Chefbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim Label Staatsakt. Summen und Görres lassen mit dem Fokus auf die gemeinsame Arbeit das Jahr 2021 Revue passieren. Durch Wurmlöcher hindurch ins Marvel-Universum und hin zum Ententraum. Ein Gespräch über Outer National Music aus Sao Paulo und zen-buddhistische Meditationen mit der Regierung. Über die Burka-Band, Nina Hagen und die Magie der Langhalslaute. Ein gleichsam ereignisreiches wie ereignisarmes Jahr. Oft zu Hause und viel zu selten woanders.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr heute auf meinen Gast hier. 6. Folge, Ende der ersten Staffel, soweit ist schon gekommen. Wir wollen zurückblicken, das Jahr 2021. Mein Gast heute, ich glaube, es gibt keinen Menschen, mit dem ich beruflich so viel Zeit in einem Raum verbracht habe. Und das größtenteils auch noch freiwillig. Als Gast hier der Musiker auch, Autor durchaus und bei Staatsakt als, wie soll man sagen, was bist du da? Du bist der Chefpromoter. Ich muss dich aber erstmal willkommen heißen. Hier ist auf jeden Fall mein Gast. Herzlich willkommen, Markus Görres.
Ja, hallo Maurice. Schönen Dank für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen. Zwar wir natürlich Jahre und ich glaube, bis tatsächlich deine Frau fast eifersüchtig wurde, wie viel Zeit wir verbrachten, zusammenhingen, haben wir uns ja zuletzt auch nicht allzu oft gesehen.
Nee, das war in diesem Jahr auf jeden Fall ganz anders als sonst, wenn man mal überlegt. Ne, aber wir haben nochmal, man hat ja wirklich schon unfassbar viel Zeit in verschiedenen Büroräumen zusammen verbracht. Und dieses Jahr, ganz traurig, doch dann meist doch Homeoffice war Thema.
Doch eher im Homeoffice gesessen, ja.
Ich meine, du bist ja eh relativ selbstständig.
Ich meine, ja, ich bin alt genug dafür. Du bist alt genug dafür.
Nee, aber oder du bist jetzt auch nicht mehr in dem Alter, wo es vielleicht, doch, die Raucherpausen sind vielleicht auch immer ganz schön. Oder die Treffen in der Kaffeeküche.
Ja, ist richtig. Die Raucherpausen konnte ich jetzt einfach direkt am Rechner verbringen. Ist auch nicht so schlecht gewesen. Also dem Workflow hat das sozusagen eher zugesprochen.
Ja,
also,
bei uns im Büro rauchst du ja normalerweise auch nur dann, wenn ich nicht da bin.
Ja, genau. Genau. Insofern kam mir das durchaus entgegen auf eine Art. Und nee, wie du sagst, natürlich, ne, selbstständig arbeiten, das kann ich schon, ob schon ich auch ein großes Versumpfungspotenzial habe. Insofern war ich ganz froh, tatsächlich mir mein Homeoffice wiederum mit einem Freund teilen zu können, der ähnlich wie ich Musikbranche und auch ins Homeoffice gezwungen war.
So dass ich sozusagen, Shoutout,
Frank. Ja, Shoutouts an Frank Rawald, genau. Guter Typ.
Guter Typ.
Auch letztlich auch ein Staatsakt-Mitarbeiter, unser GVL-Beauftragter.
Richtig, der auf jeden Fall, die Staatsakt sieht von außen her, ist das relativ überschaubar, aber im Hintergrund arbeiten ganz, ganz viele Leute in ganz verschiedenen Firmen, genau. Und Strukturen.
Eine Art Spitze des Eisberges und ein Ameisenhaufen im Untergrund.
Absolut, sehr schönes Bild. Ameisenhaufen im Untergrund gefällt mir ganz gut. Dieses Jahr natürlich sehr, sehr, sehr ereignisreich und ereignisarm. Das hat es so auch noch nicht gegeben, nee, für uns.
Ja, das kann man so sagen. Ne? Also als wir darüber quatschen, worüber wir eigentlich heute reden sollten, hatte ich natürlich auch erstmal das Gefühl, so, ey, Moment mal, irgendwie ist doch seit März 2020 gar nichts passiert. Ich hatte dann irgendwie sofort die Fehlfarben im Sinn, so mit, ich kenne das Leben, bin im Kino gewesen, aber letztlich ist sogar das Kino ausgefallen. Kenne das Leben, bin auf Netflix gewesen, könnte man wahrscheinlich heute reimen. So.
Ja, wahrscheinlich schon. Und da dann hauptsächlich im Marvel-Universum.
Ja, nicht zuletzt immer. Da war ich sehr oft unterwegs. Ich habe mir, glaube ich, in diesem Jahr wirklich noch zweimal das komplette MCU reingetan und bin natürlich auch up-to-date, was die ganzen Solo-Abenteuer-Geschichten angeht.
Die Solo-Alben.
Gerade heute kommt die neue Hawkeye-Folge raus, freue mich sehr drauf.
Was bald ich so bin jetzt bleibt. Auch tatsächlich, ich war erst auf jeden Fall überhaupt nicht für Marvel zu gewinnen, aber ja, dank der Pandemie und der Tochter, die gesagt hat irgendwann so, nee, ich lasse das jetzt nicht hier auf mir sitzen, das ist kein Bullshit, das ist zwar auch Bullshit, aber...
Genau, der gute Bullshit.
Der gute Bullshit, genau. Halt, genau.
Also es gibt schlimmere Deformationen, die man erleben kann, als auf einmal Marvel-Fan Fan zu werden.
So ist es, genau. Und das habe ich dann eben auch erleben dürfen in der Pandemie. Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch intuitiv, vielleicht wahrscheinlich nicht so intuitiv wie du. Also zweimal habe ich jetzt, glaube ich, also ich habe es einmal geschafft. Aber genau, aber wenn man dann nicht Marvel-Abenteuer verfolgt hat, auf den, es ist ja ein, Marvel ist ja auf einem, genau, ist bei Disney Plus, ne? Wir können es
genau,
sagen.
Genau.
Insgesamt, wie viele Accounts, Pro-Accounts hast du mittlerweile bei Streaming-Plattformen?
Ach, doch einige. Also es ist überraschend, wie viel Geld man auch jeden Monat auf einmal so abgezogen kriegt für hier das Streaming, dort jenes Streaming, Film on Demand, wenn man sich auch zwischendurch nochmal reinziehen, die halt nicht in einem Abo enthalten sind. Naja, nebenbei haben wir aber auch noch ein bisschen Musik rausgebracht. Also wir hingen jetzt nicht nur, wir hingen nur vom Bildschirm, aber nicht nur genau. Glotzend.
Genau, schöne Überleitung. Das Jahr, also wir, genau, für die HörerInnen da draußen, wir wollen einfach mal jetzt ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, aber also unser Zeitstrang soll dann eben unser Release-Plan sein, also wir lassen so ein bisschen Revue passieren, was wir denn dieses Jahr alles so veröffentlicht haben und genau, und versuchen so so ein bisschen das Jahr 2021 retrospektiv zu erzählen. Ne? Losgegangen ist das Jahr 2021 bei uns auf dem Release-Plan mit der Band Chuckamuck. Vielleicht nochmal kurz das Surrounding beschreiben, also Januar 2021, Nikolaus, wir erinnern uns alle, Sturm aufs Kapitol, diese wahnwitzige Szene, irgendwo, was war das, Mad Max meets Jamiroquai oder so, was das? Also der Look war Jamiroquai, aber auch Mad Max, ja. Sehr eindrucksvolle Bilder. Und das war, hat man dann so gerade so ein bisschen abgeschüttelt, also eben kurz sah es wie das Ende der Welt aus und ne, aber dann war es eben dann doch wieder nur the end of the world as we know it. Also es ging einfach wieder ganz normal weiter. Wir waren in dem Lockdown. Der Lockdown wurde im Dezember beschlossen, also kurz vorher. Mhm. Wir waren mittendrin. Es war also auf jeden Fall alles geschlossen. Clubs und so weiter, Kinos, wie du eben schon gesagt hast. Und die Gruppe Chuckamuck, ja bekannterweise eine ja, Garage-Pop, wie auch immer, Band. Ja.
Die ewigen Newcomer auf eine interessante Art auch, ne? Obwohl sie mittlerweile seit was 13 Jahren, glaube ich, around sind. Ne?
Ja, genau.
Genau, nahmen dann, was dann auch fair genug ist nach 13 Jahren, gewissermaßen ein Best of auf, aber mit einem gewissen Dreh, dass sie das Album nämlich in ja, wirklich 8 Sprachen, 11 Sprachen,
ja,
unendlich vielen Sprachen jedenfalls. Also ihre Greatest Hits, die ja immer auf Deutsch sozusagen gesungen waren, nahmen sie jetzt in internationalen Versionen auf. Da gab es Englisches, da gab es Japanisches, Portugiesisches, Französisches,
Hebräisches
gab es ja.
Genau. Schwedisches.
Schwedisch war auch dabei.
Genau, auf jeden Fall, genau, eine sehr schöne Idee, aber vor allen Dingen das Lustige daran fand ich, oder das Schwierige daran war ja, eigentlich war die Platte ja auch gedacht, um sich vielleicht irgendwie Brücken zu bauen in, ich sag mal, zumindest europäische Nachbarländer, um dort vielleicht auch aufzuschlagen. Es gab so einen großen Masterplan mit irgendwie, was weiß ich, Medienkooperationen in Ländern. Es gab zu jedem Stück ein Video und so weiter und so fort. Und man hatte so Lust irgendwie, ja, wie gesagt, Chuckamuck nochmal etwas in anderen Ländern weiter zu erzählen und eben nach Möglichkeit natürlich auch spielen zu können, also live spielen zu können.
Spielen, 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 genau. Und dann kam der Lockdown.
Genau, dann kam der Lockdown und dann brachte man eben dieses Album, das den schönen Titel Language Barrier trägt, heraus. Und ich finde, was die Band Chuckamuck zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich finde, dass Language Barrier eigentlich schon auch eine schöne Klammer ist für das ganze Jahr. Zwar nicht die Language Barrier, die Chuckamuck meinten, nämlich die, dass man halt einfach, ne?
Genau, dass es eben Sprachhürden gibt, die man aber überwinden kann.
Genau. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass das ganze Jahr im Grunde genommen kam einem teilweise so vor, als würden wir alle nicht mehr die gleiche Sprache sprechen oder es immer unmöglicher wurde, die gleiche Sprache zu sprechen oder eben den anderen zu verstehen.
Absolut, ne? Also ja, noch viel mehr als das, so als ob die Menschen wirklich auf verschiedenen Planeten leben würden, muss man mittlerweile sagen. Also ein babylonisches Sprachgewirr, in dem offenbar jeder eine Privatsprache spricht, die von keinem anderen mehr verstanden werden kann.
Exakt, genau. Und da hatte ich das Gefühl, dass, wie gesagt, dass Chuckamuck da irgendwie eine ganz schöne, also eine ganz schöne Vorlage lieferten, ohne, also obwohl sie natürlich eigentlich was ganz anderes damit meinen.
Genau, das auch nicht ahnen konnten und natürlich dennoch, ne, eine wahnsinnig tolle Interpretation des gesamten Unterfangs und auch das Scheiterns des Unterfangs.
Auf jeden Fall, absolut.
Weil dann auch natürlich, ne, die Barriers, die Grenzen, dann auch wirklich auf einmal manifest wurden. Also auch im Sinne von selbst innerhalb Europas nicht mehr freizügig unterwegs sein zu können, sondern tatsächlich dann auf seine Scholle gezwungen zu bleiben.
Absolut. Genau. Und dann halt eben natürlich auch die ganzen Diskurse zu dem, was dann natürlich an Maßnahmen, Maßnahmenkatalog, das begleitet uns dann ja auch. Wir werden sicherlich noch das ein oder andere Mal in dem Gespräch darauf zurückkommen. Immer wieder Interpretationen von Maßnahmenkatalogen, die ja zum Teil natürlich auch wahnsinnig umständlich formuliert waren, wurden.
Eine weitere Language Barrier auf jeden Fall. Nicht genau, nur eine. Ne? Genau, also kommunikative Hürden gab es nicht wenige.
Wenn man sich überlegt, wie viel Schiss früher im Studium alle immer vom Statistikschein hatten. Mittlerweile hatte man das Gefühl, nicht umsonst, weil ich meine natürlich auch, genau, weil eben bestimmte Eigenschaften in der Statistik, eben wenn man an exponentielles Wachstum und solche Dinge denkt, viele Leute offenbar auch nicht so leicht zu verstehen.
Ja, ich hatte mal einen DJ-Namen. Ich war DJ Normalverteilung oder DJ Standardabweichung. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich bin ja immer DJ Quersum.
Also ja, genau. Du bist sozusagen genau der Durchschnitt.
Der Median.
Der Median. Entschuldigung. Genau. Jetzt werden sich Statistikprofessoren im Grabe umdrehen. Genau, ich weiß gar nicht mehr, ob ich im DJ Normalverteilung oder Standardabweichung war. Es war so ein DJ-Team und einer war das eine, der andere war das andere. Am Ende auch egal, war ein Statistikerwitz.
Sehr gut, ja, wir sind ja alle noch aus der Mengenlehre, aber genau, das war auf jeden Fall auch ein Jahr der Statistik definitiv und genau, aber ohne, dass man irgendwie natürlich gefragt wurde, ob man Lust darauf hatte, einzusteigen in die Diskurse, weil es war quasi unmöglich, nicht in diese Diskurse einzusteigen, Inzidenzwerte und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, Januar, Chakamak, eben Language Barrier und umso beruhigender war es dann, fand ich, als wir dann Anfang Februar ein neues Album von Die Regierung, die natürlich auch als Bandname sowieso auf Startsack natürlich, also ein Perfect Match, aber sowieso natürlich auch immer ein guter Bandname ist. Und in Pandemiezeiten ist Die Regierung natürlich auch ein Tipptopp-Bandname. Tilman Rosmir mit seinem, ich weiß gar nicht, wie viel dieses Album war es denn jetzt dann, das sechste?
Das sechste, oder? Ich glaube ja, das sechste. Also nach einer wirklich wahnsinnig langen Pause, ne, von 1994 an bis vor drei Jahren gab es drei Alben von der Regierung.
Genau, und jetzt gibt es
nochmal drei.
Genau. Jetzt nochmal, genau. Jetzt sind auf jeden Fall das dritte Album auf Staatsakt. Genau, nach Raus und Was folgte nun Da.
Da, genau. Die Regierung war da.
Da. Ein, wie ich finde, sehr tolles Album, sehr, sehr außergewöhnliches Album, auch für die Regierung, weil es auch in gewisser Weise eine Corona-Platte ist, weil es eben keine Studioaufnahmen im herkömmlichen Sinne, also alle an einem Ort, sondern man hat dann sehr viel in Overdub-Situationen, alle haben so Einzelspuren zugefügt und so weiter. Und auch sehr dubby und so, also sehr, sehr sphärisch und insgesamt auch, finde ich, auf eine Art sehr zen-buddhistisch auf eine Art. Also so halt.
Was ja ohnehin, ne, seit vielen, vielen Jahren Tilman Rosmirs Ding ein bisschen ist, so sich in fernöstliche Philosophie hineinzudrehen und seine Grundgelassenheit nochmal gelassener werden zu lassen, als sie ohnehin immer schon war, letztlich.
Er war schon immer der Gelassenste oder der Lässigste.
Der Lässigste von der Hamburger Schule.
Auf jeden Fall. Und ja, das ist einfach ein Spitzentyp und auch eine ganz tolle Platte, auch die neue Formation. Da warst du, glaube ich, nicht in Berlin. Ich sah sie dann ja noch im Sommer irgendwann hier im Badehaus. Ja,
mag sein, dass ich mich auch einfach nicht getraut habe. Ich habe ich glaube, zwei Konzerte dieses Jahr gesehen.
Ich glaube, du warst aber, ich glaube, du warst da irgendwie im Umland.
Kann sein.
Ja, genau.
Stadtflucht.
Ja, Stadtflucht, genau. Auf jeden Fall, das war ein sehr tolles Konzert später, aber wie gesagt, aber wir sind ja erst im Februar angelangt, aber wie gesagt, tolles Album und ja, eben tolle Band und ja, wie gesagt, ich finde halt diese Ruhe, die da drin ist, diese wie auch immer, zen-buddhistische Kraft am Ende dann, wenn es dann heißt, lass die Gans raus oder so, halt so ein komisches Bild von so einem, weiß nicht, wie so, man kommt jetzt ein bisschen wie so eine, auf so einer, weiß nicht, so eine Landfluchtidee, so Farmer oder so, und dann irgendwie so die Gans rauszulassen aus dem Käfig morgens in aller Herrgottsfrühe und dann fliegt die so raus und so. Und genau, also so ganz tolle meditative Bilder, wie immer in einer wahnsinnig einfachen, aber doch total dieben Sprache. Das kriegt er ja auch hin wie kaum ein Zweiter, eine Zweite, weil er da irgendwie, weiß ich auch nicht, dass er trägt auf jeden Fall das Herz auf der Zunge oder so. Ne? Mhm. Und kriegt das aber irgendwie, er hat eine sehr, sehr tolle, eine sehr tolle Songsprache gefunden in deutscher Sprache und verdichtet sehr toll. Und genau, und kriegt die Bilder sehr, sehr unmittelbar rüber. Hat mir auf jeden Fall, ja, auch schon im Januar, weil Als Labelbetreiber hat man die Werke ja dann auch schon immer eine ganze Weile vorher schon vorliegen. Und genau, bevor das Produkt dann am Ende im Handel landet, hat man es meistens schon zu Hause rumstehen. Und ich hatte dann auch schon so um Weihnachten rum oder halt auch dann so im Januar, habe ich sehr gerne gehört, hat mir sehr viel Ruhe geschenkt auf eine Art. So, also so eine, ja, wirklich so ein bisschen was hatte, was ja, wirklich was Meditatives zum Teil
definitiv.
Auch.
Sag, speaking of Ruhe und Musik, hast du jenseits der Bands, mit denen du gearbeitet hast, dieses Jahr eigentlich viel Musik gehört? Das gehört auch zumindest zu den Erfahrungen meines Jahres, dass tatsächlich schlicht das Gegenüber fehlte, um überhaupt sich über Musik auszutauschen, über Musik zu quatschen, in Musik zu handeln und zu denken.
Ja, also ich habe,
Also sozusagen auf der Suche nach meiner Jahres-Top 10, die habe ich, glaube ich, erst zur Hälfte bestückt, weil ich echt wahnsinnig wenig, zumindest zeitgenössische Musik gehört habe, im Zweifel. Ne? Also man kann sich runterbringen und die Regierung hören auf die bestmögliche Art. Ich habe es total oft dann einfach mit Rocksteady aus den frühen 70ern getan. Ich glaube, es lag nichts häufiger auf dem Plattenteller dieses Jahr als, keine Ahnung, irgendein Studio One-Zeug aus Jamaika oder so. Aber genau, wie ging dir das denn? Also hast du ein musikalisches Jahr?
Ja, auf jeden Fall doch durchaus, aber halt auch sehr viel tatsächlich Musik weit auch vor der Pandemie, also sehr viele Sachen, die ja entweder Reissues oder halt so Ausgrabungen aus den 70er Jahren, 80er Jahren vielleicht auch, dann tatsächlich viel Musik auch aus von anderen Kontinenten, andere Grooves, andere Sphären, viel Sonne aus den Boxen, keine Ahnung. Ja, schon, zeitgenössisches Zeugs auch ein bisschen, aber auch weniger als sonst, das stimmt auf jeden Fall. Hab aber schon so ein paar Sachen schon mitgekriegt und hab ansonsten tatsächlich, ja, ich habe ja auch an dieser Stelle Shoutouts an Markus Fieler, der auch schon sehr lange mit uns verbandelt ist, sehr viele Artworks macht und Webdesign und was weiß ich was. Jedenfalls mit dem habe ich ja immer alle paar Monate so Hörabende, also wir kochen dann und dann essen und dann Abend dann relativ lange Musik hören und das schaffen wir normalerweise schon häufiger, auch dieses Jahr aber nicht so häufig, aber ich glaube, wir haben es schon irgendwie wenigstens, glaube ich, dreimal geschafft.
Ja, immerhin.
Immerhin, also so drei wirklich lange Hörabende, wo man sich gemeinsam eben Sachen vorspielt, von denen man gerade begeistert ist. Die man entdeckt hat. Und das, genau, wie du schon sagst, das Gegenüber, weil dieses alleine Musik hören, ist schwierig. Ich habe auch nie, es gab ja dieses Jahr auch die Möglichkeit, dann glaube ich irgendwann mal bei Spotify oder so dass man so eine Playlist generiert, also und die man also an verschiedenen Orten gleichzeitig abspielen kann, glaube ich. Da gibt es halt so eine Gruppenfunktion mittlerweile. Habe ich aber auch nie gemacht. Also Zoom-Partys hat man ja eh ein paar gemacht.
Genau, das war allerdings eher 2020. Ne? Irgendwann hat einen dann auch wirklich dieses Zoom-Fatigue erreicht und man dachte so, ey, jetzt auch noch die Party an den Bildschirm zu bringen, das verlängert das Leiden auf eine
Sätze. Und es gab schon noch ein paar Sachen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ich kann mich an eine gerade erinnern. Aber ich würde sagen, also selbst wenn man Musik, neue Musik gehört hat oder für sich entdeckt hat, dann hatte man irgendwie auch nie das Gefühl, dass das irgendwie was mit dem eigenen Leben zu tun hat. Also
genau, also der Soundtrack zum eigenen Leben ist natürlich schwer zu hören, wenn das eigene Leben eigentlich zusammenschrumpft auf zu Hause sitzen.
Genau, aber wie oft hat man das? Genau, in einer Bar, man ist in einer Bar, sitzt in einer Bar und irgendwas läuft.
Ja, oder man steht auf einem Konzert an der Bar.
Oder man steht draußen und raucht. Genau. Nein, aber ich meine, es gibt ja diese Momente, wo die Musik läuft und dann, klar, wenn viele Leute zusammen an einem Ort irgendwie das, was wir Party nennen oder das Party kennen.
Genau.
Und da läuft halt Musik und dann ist das eben der Soundtrack und dann, ja, das lädt auch emotional auf oder es ist eine emotionale Erinnerung.
Und das ergibt eine Dynamik, die nicht eine Infektionsdynamik ist, sondern halt die gute alte Dynamik von Dinge miteinander besprechen. Da geht es ja nicht nur um Musik, da geht es ja um eigentlich alle kulturellen Momente, die man eben so teilt.
Ein bisschen fühlt sich Musik zu Hause auch wie Porno an, also wie Pornografie. Also auf eine Art, weil sozusagen die Befriedigung dessen, also was sozusagen das Musikvideo einem da delivert oder so, ist halt nicht das echte Musikgefühl, sondern ist ja sowieso schon eine Konserve, ein konserviertes Gefühl. Also das ist ja eh das Problem der Recorded Music. Ich meine, wir leben davon.
Genau.
Also ja, auch in der Pornoindustrie gelandet.
Auch das gehört natürlich zu den Momenten, ne, dieser Zeit, dass man, weil du gerade Recorded Music sagst, dass man im Leben nicht gedacht hätte, jemals behaupten zu können, dass man nochmal froh sein würde, in der Recorded Music zu arbeiten und nicht im Live-Geschäft. Absolut. Auf einmal drehte sich das hier um wirklich 180 Grad und man ist happy, ja, dass
mit
man...
Mit schlechtem Gewissen ins Büro kommen, weil da die Freunde von der Booking-Agency, die Q-Agency, auch an dieser Stelle schaut oder an alle DQ-Agency-Leute. Wir sind heute voll in Grüßlaune. Dass man wirklich schon schlechtes Gewissen hatte, teilweise befreundeten Leuten aus der Live-Branche entgegenzutreten, weil die natürlich berechtigterweise ihren Blues hatten und den natürlich auch loswerden mussten und natürlich auch irgendwie Bock haben auf ein entsprechendes Feedback und natürlich am liebsten natürlich auch, dass das Gegenüber dann auch gleich mit auf die Palme geht.
Absolut.
Aber man selber könnte nur sagen so, naja, also angesichts, ja,
irgendwie läuft's.
Also angesichts der ganzen, also wenn man sich überlegt, wie krass das gerade alles ist, läuft's bei uns eigentlich, ja doch, eigentlich ganz okay, ja, soweit.
Aber hier sag, weil du gerade, als wir über Musik sprachen und Musik, ja, von anderen Kontinenten angesprochen hast, das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung, um direkt zur Burka Band zu kommen. Ich glaube, das war dann auch...
Ja, also wir können über die Burka Band sprechen, aber wir könnten, also wenn wir übersprechen, wir springen jetzt aber auf
jeden Fall... Oh Mensch, Mascha Corella haben wir natürlich,
hätten wir beinahe... Wollte ich gerade sagen. Ich meine, Mascha Corella müssen wir jetzt hier nicht so ausführlich besprechen, nicht weil ganz und gar nicht, die Platte ist fantastisch.
Tolles Album, Shoutouts an Mascha natürlich.
Natürlich, Mascha hat auf jeden Fall eines der Alben dieses Jahr auf jeden Fall rausgebracht, in deutscher Sprache kann man einfach, glaube ich, mal ganz einfach sagen, Mascha hat schon viele, viele tolle Platten vorher rausgebracht, egal ob als Contriva oder Mina oder Solo, aber ich würde sagen, Woanders ist schon auf jeden Fall ein künstlerischer Höhepunkt ihrer Karriere. Wir sind sehr glücklich, dass wir es begleiten konnten. Es gibt ja einfach den Mascha Corella Podcast auch zu dem ganzen Woanders-Ding schon, den wir ja schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Den kann man sich anhören. Insofern brauchen wir, glaube ich, Woanders gar nicht mehr groß thematisieren. Spitzenplatte, Thomas Brasch Texte, ganz toll interpretiert. Kann man gar nicht, also man kann einfach nur sagen, lief auch fantastisch. Ich glaube, es war, weiß ich gar nicht, 3 Wochen in den Charts. Ist auf jeden Fall, also es war auch das für uns auch komplett abstrakt, natürlich die ganze Charts-Welt. Plötzlich war man in der Pandemie in den Charts, aber auch keine Plattenläden auf oder so. Also okay, wo kaufen sich die Leute? Ah ja, die kaufen sich das natürlich alle in Mail-Order. Das war da so ein riesen Mail-Order-Geschäft die ganze Zeit. All diese ganzen Special Editions, Colored Editions für verschiedene Händler und so weiter und so fort. Limited Editions, die Leute haben das dann auch entsprechend schon vorher gekauft. Dann war das oft ja auch so, dass dann dieses Jahr die Ware schon in der Release-Woche alle war, weil die Leute das alle schon pre-orderten und so. Und dann, jetzt haben wir die Platte. Oh toll, wir haben 1000 Vinyle in einer Woche verkauft. Wie toll ist das denn? Dann lass uns doch mal nachpressen. Und dann so, oh ja, Leute, nachpressen ist schwierig gerade.
Da könnt ihr im Dreivierteljahr nochmal anklopfen. Da geht vielleicht wieder was.
Genau, aber auf jeden Fall, wir waren mehrfach in den Charts auch dieses Jahr. Im Pandemiejahr in den Charts, was auch nochmal eine ganz... bizarre Vorstellung ist.
Absolut.
Vor allem, weil irgendwie Charts auch immer sowas, so eine Vitalität irgendwie einem irgendwie vorgaukelt oder so, dass da irgendwie so Bewegung ist und man hat so gar nichts von dieser Bewegung mitbekommen. Egal, es gab auf jeden Fall sehr viele Leute, die sich zu Recht erfreut haben an Mascha Corella Woanders. Nee, genau, und dann habe ich festgestellt, das war dann der Februar, eben wie gesagt, schön zen-buddhistisch mit Tilman Rosmi und da Regierung und dann eben Mascha Corella Woanders. Und dann geht's März, da habe ich mir aufgeschrieben, Single-Monat März. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir 3 Vinyl-Singles, also ihr kennt das da draußen vielleicht noch, diese kleinen 7 Inches, herausbrachten. Und wir können gerne anfangen mit der Burka Band, wo du eben schon bei Autonational-Themen warst. Genau, Burka Band.
Genau, der nicht der Startschuss, aber dann doch sozusagen ein weiterer Startschuss auf dem Weg, unser kleines Sublabel Fun in the Church wieder zurück ins Music Game zu bringen. Begann dieses Jahr mit eben auch einer 7 Inch, wie gesagt, Burka Band darauf. Versammelt im Prinzip alle Songs, die Burka Band in bald 20 Jahren ihres Schaffens so aufgenommen hat. Das waren nicht zu viele, aber das soll deren Verdienst überhaupt nicht schmälern. Eine Band aus Afghanistan, die erste Kabul? Afghanische Girlband.
Genau, wenn man so möchte, Riot Girl, Post-Punk, wie auch immer, irgendwie in diesem, genau. Ja, wahrscheinlich die einzige, ja, erstmal. Weiß man auch nicht so genau, vielleicht folgen der Burka Band ja auch noch einige anders wäre wünschenswert, auch von der kulturellen Entwicklung. Genau, und natürlich zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, also das war ja im März, wie wir schon sagten, das große Desaster in Afghanistan, sprich der Abzug der Truppen. Und das, was dann folgte, kam ja erst später. Zu dem Zeitpunkt hatte man auf jeden Fall noch nicht, also weil der angekündigte Abzug der US-Amerikaner damals, also die das ja sozusagen angeführt haben, dann den Abzug, das kam ja dann doch quasi über Nacht, zumindest für uns.
Mindestens die scheinbare Überraschung, dass auf einmal die Taliban mehr oder weniger kampflos innerhalb von einer Woche dieses Land übernehmen würden nach dem Abzug der Truppen, war, weiß ich nicht, vorhersehbar, vielleicht auch nicht. Das ist vielleicht noch nicht an uns zu entscheiden.
Genau, zur Booker-Band muss man halt nochmal sagen, dass das genau ist, ist halt irgendwie entstanden, glaube ich, irgendwann mal so eine Goethe-Reise. Ich glaube, es waren dann Frank Fenstermacher, Kurt Dahlke und Stefanie von Kitzing, die, glaube ich, da waren als Goethe-Kulturreisend.
Also genau, so eine Art Workshop.
Workshop, ne? Genau, der Plan eigentlich im Grunde genommen, der Plan plus Saskia. Und genau, und die haben dann dort eben Musiker, Musikerinnen rekrutiert und da ist dann eben die Booker-Band entstanden. Also genau. Die haben es sozusagen produziert, wenn man so möchte. Und da gab es dann eben mal eine Single, das gab es dann damals bei Monika Enterprises, Gut und Gut. Und die ja aber jetzt erstmal, glaube ich, gar keine Platten mehr rausbringt. Und da hatten wir damals auf Staatstag auch schon mal Barbara Morgenstern veröffentlicht. Genau, und jetzt kam dann eben, waren wir dann der Ansprechpartner. Frank Fenstermacher, genau, eben genau.
Auch von. Nicht zuletzt auch, weil du ohnehin mit Frank Fenstermacher einen neuen heißen Draht entwickelt hattest.
Richtig, genau.
Weil auch seine andere Band, die
Fehlfarben
angeklopft haben.
Genau, die Fehlfarben haben nämlich genau bei uns dann auch. Sie haben dann tatsächlich dieses Jahr eine, wenn man so möchte, Corona-Single produziert. Mhm. Ging los, also war eine Doppel-Single, Doppel-A-Single, also zwei Songs. Die haben wir, glaube ich, dann in 2-3 Monate Abstand. Der erste Song war wieder das Supergehen.
Genau, also sozusagen der Impfsong war das, wenn man so will. Impf mich.
Genau.
Bitte sozusagen Jenny, Peter Hein. Genau, also gegen Corona, aber auch gegen.
Genau.
Jede Menge Blödsinn gegen Gott, gegen was nicht alles.
Genau, und man möchte sich gegen alles impfen lassen.
Auch fast visionär in dem Sinne, dass sozusagen die Impfung gegen die Idiotie jetzt sozusagen rückblickend auf das Jahr heute noch viel wichtiger wäre, als sie im März bereits war.
Absolut, auf jeden Fall. Also dass das Ganze in so einem Irrsinn landen würde, war auf jeden Fall im März des Jahres, als wir Supergehen von den Fehlfarben herausbrachten, noch nicht abzusehen. Ja. Also da war das schon zum Teil auch alles sehr shaky und so, aber es war auf jeden Fall, die Stimmung war noch nicht so gekippt, wie sie zwischendrin oder jetzt auch gerade zum Teil sich anfühlt, zumindest in gewissen gesellschaftlichen Lagern oder Ecken oder so. Man möchte die ja auch alle gar nicht. Ich meine, dann sind wir schon so eine freiheitliche, individualisierte Gesellschaft und dann möchte man die ja auch nicht mal alle irgendwie in einen Sack packen. Mhm. Aber leider tun die das ja dann viele Leute ja auch selber, gerade indem sie sich immer irgendwie in irgendwelchen Bewegungen anschließen. Wir denken an die Querdenker und so weiter und so fort. Aber jedenfalls richtig, super gehen von den Fehlfarben, war eben auf jeden Fall ein Song, der schon sehr viel von dem erzählte, was im Jahr noch so weiter passiert. Und die Impfung, genau, die Impfung gegen Idiotie, die Impfung gegen Ignoranz und all diese Dinge, leider, wie wir wissen, nicht möglich. Und gegen Dummheit ist sowieso kein Kraut gewachsen, wie der Volksmund so schön sagt. Und wie soll da eine Impfung wirken? Ne? Ist ja auch klar, ob das jetzt mRNA oder Totimpfstoff ist, dagegen hilft gar nichts. Genau, das war dann die zweite Single, also wie gesagt, Booker Band, Fun the Church, unser erstes Fun the Church Sublabel Release in diesem Jahr. Dann eben die Fehlfarben mit Supergehen und dann eben noch Isolation Berlin. Das kommt natürlich noch später auch nochmal mit dem Album, aber ich finde halt den Song auch wichtig, weil das ist ja die Single Ich will so sein wie Nina Hagen. Und ich fand es halt so toll, dass natürlich im Dezember des Jahres Angela Merkels Zapfenstreich-Performance
mit dem Farbfilm von genau. Nina Hagen begann. Oder
ja, genau. Also
ihre
das,
Karriere endete,
das,
wie auch immer.
Genau, auf jeden Fall. Und das halt, also das fand ich halt für mich so ein, man versucht ja halt immer sich so narrative rote Fäden ins Leben rein zu stricken sozusagen. Und das fand ich so toll, dass dann eben dass das so ein Nina Hagen-Jahr war, obwohl Nina Hagen ja selbst eigentlich nur abwesend war, wobei es gab diese eine Single, aber ich glaube, das war auch schon im Jahr davor.
Das war Ende letzten Jahres, genau.
Genau, da gab es genau, auch mal so
eine Single.
Ich glaube, sie hat was für den Wahlkampf von Biden gemacht oder zumindest gegen Trump, glaube ich, ne? War das da so oder kam das in dem Zusammenhang?
Ja, tatsächlich war das eigentlich eine Verbeugung oder eine Wertschätzung der Black Lives Matter-Bewegung.
Ach genau, das war die Black Lives Matter.
Genau, Unity heißt der Song und eigentlich, ich glaube, das kann man verraten, ohne zu viel zu verraten, war das eine Idee von einem Startschuss für auch ein neues Album von Nina Hagen, das sie dieses Jahr eigentlich aufnehmen und vielleicht auch sogar schon rausbringen wollte. Das ist dann auch aufgrund verschiedener Umstände, Corona genau. ist einer davon, erstmal aufgeschoben, wenn auch nicht aufgehoben und man wird sehen. Aber nächstes Jahr ist wahrscheinlich ein Nina Hagen-Jahr.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, aber ich finde das halt, wie gesagt, ein schöner roter Faden. Irgendwie, wie
auf
gesagt,
jeden Fall, also von unserer Single.
Tobi Bamborschke ja eben auch großer Nina Hagen-Verehrer und irgendwie eine schöne Nummer. Genau, und auch dazu gibt es ja schon den Disposition-Podcast mit Tobi Bamborschke, kann man auch nachhören, das ganze Geheimnis, die ganze die ganze Geschichte sozusagen, auch zu seinem Gedichteband Schmetterling im Winter. Und das war dann eben der Single-Monat März. Der Single-Monat März, haben wir da noch irgendwas vergessen? Gab es irgendwelche, also wir sind übrigens immer noch, ich wollte das immer mal wieder zwischendrin erwähnen, wir sind übrigens immer noch im Lockdown. Also es hat immer noch nichts offen. Also März ist immer noch, wir sind quasi schon seit einem Quartal im Lockdown. Wir sind alle schon Lockdown-Profis. Wie gesagt, da sind schon ein paar Abos dazugekommen. Man ist nicht nur noch bei Netflix, man hat Disney Plus wegen Marvel-Universum schon angeschaltet. Genau, und es gibt wahnsinnig viele Informationen und so weiter. Es geht mit dem Impfen auch los.
Lass nicht weiter über Corona reden.
Nein, bitte nicht. Okay, wir fliegen
in den April hinein. Ja, und dann sind dann auch eigentlich direkt raus aus sozusagen der harschen Realität, die wir eben noch mit den Fehlfarben und Supergehen angesprochen haben. Da kommen wir nämlich in zwei Albenveröffentlichungen, die herrlich psychedelische weite Welten aufgemacht haben und so gar nicht mehr viel mit der schnöden und Realität auch, der BRD 2021 zu tun haben. Richtig, mit der BRD ohnehin nur zum Teil, weil wir mit den Oshbaba Papas aus Brasilien eine ganz tolle Surf-Psych-Instrumental-Band auf Fun in the Church herausgebracht
haben. Genau, wo es ja auch dann halt tatsächlich eine Verbindung zu der anderen Platte gibt, eben zum Ententraum von International Music, weil ja Pedro, natürlich auch hier Shoutout, ne? Joel Pedro und Peter, International Music, die aber eben, Pedro macht ja auch eine schöne Radiosendung, Bossa Brasil, bei den Kolleginnen von Byte FM, und da hat er im Zuge einer Recherche eben, weil er eine Reise vorhatte nach Sao Paulo, und dort hat er dann im Prinzip die Oshbaba Papas entdeckt. Bei seiner Recherche dachte ich, was gibt's für heiße neue Bands in der Sao Paulo Szene? Er wollte dann dort einfach, keine Ahnung, vielleicht mal zu Konzerten gehen oder Leute treffen, Interviews machen für seine Radiosendung, und hat dann eben die fantastischen Oshbaba Papas entdeckt, ein Quartett mit Unique Selling Point, wie wir Marketing-Profis sagen, ist bei denen eben, es gibt halt eine Glasharfe. Man kennt das vielleicht manchmal aus so Einkaufspassagen. Ab und zu sieht man mal Leute, die spielen so Glasharfe, also eben Gläser mit Wasser gefüllt, unterschiedliche Tonalitäten, und dann eben oben den Rand zum Schwingen bringen. Und der hat dann eben nicht nur diese Glasharfe, sondern die sind auch noch mit Kontaktmikrofon an irgendwelche Synthesizer angeschlossen, und der kontrolliert sozusagen mit diesen Gläsern Synthesizer. Also, und das ist ein fantastischer Sound. Ja, wirklich so, wie man früher so schön sagte, so Exotika war das auch mal so ein schöner Begriff. So,
durchaus. Ne? Müsste man mal live sehen.
Es gab tatsächlich die Idee, diese Band mal live nach Europa zu holen. Es gab sogar auch schon Agentinnen, aber bislang ist da nichts passiert. Wen wundert es? Wobei ja Sao Paulo mittlerweile, glaube ich, neulich gehört wird. Ich muss noch einmal über Corona sprechen. Ich verspreche, danach tue ich es nie wieder. 100% Impfquote, diese Stadt.
Wow. 100%. Wow. Und ne, das ist gerade im Land, dessen Präsident jetzt eben nicht als ein besonders starker Befürworter von Maßnahmen gegen Covid-19 bekannt ist, umso erstaunlicher und umso schöner, dass die Bevölkerung sozusagen komplett auf den Rat ihres Präsidenten scheißt.
Richtig.
Und sich trotzdem impfen lässt.
Korrekt, genau. Und die haben es tatsächlich geschafft, 100%. Fantastisch. Wir kommen gleich noch einmal auf Sao Paulo zurück, bei Fun in the Church.
Super trending.
Super trending auf jeden Fall. Also vor allem irgendwie lustig, dass sich jetzt, oder sehr schön, dass sich jetzt ein Kontakt ergeben hat von uns halt zu, also bei Berlin, Sao Paulo. Hoffe auch tatsächlich, dass man das dann auch mal in Real hinbekommt, also man da mal hinreisen kann oder auch eben die KünstlerInnen von dort hierher und so weiter und so fort. Da steht auf jeden Fall, glaube ich, noch viel kultureller Austausch bevor. Freue ich mich drauf. Genau, aber dann halt auf jeden Fall ja definitiv auch ein zentrales Album in unserer Veröffentlichungsstrategie 2021, Der Ententraum.
Von International Music.
Ja, wir alle kennen und lieben diese Band ja mittlerweile schon eine Weile. Ihr Debütalbum damals, großer Überraschungserfolg, mittlerweile vielleicht sogar tatsächlich einfach schon fast ein Klassiker der deutschsprachigen irgendwie alternativen Rockmusik, wenn man so möchte. Die besten Jahre. Jetzt eben Ententraum, wieder von Olaf Opal produziert. Und währenddessen die besten Jahre doch ganz klar, würde ich sagen, relativ klassische Songs eher waren. Also so, also würde ich sagen, also weniger experimentell oder weniger experimentell arrangiertes Zeugs, wurde jetzt beim Ententraum doch ganz schön auf jeden Fall an der Schwurbelschraube gedreht, aber Schwurbel im positiven Sinne. Also halt auf jeden Fall sehr experimentell, sehr experimentierfreudig und sehr, eher so wurmlochartig. Also die Songs haben die ganze Zeit wahnsinnig, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Parts oft.
Ja, sie meandern, ne? Also musikalisch wie auch textlich. Also sie folgen keinerlei Narrativ, wenn man so will. Kommen aber dann noch immer wieder auf Dinge zurück. Es gibt unfassbar lustige, auch selbstreferenzielle Momente, die sozusagen auch dann wieder auf das erste Album rekurrieren. Also sie schaffen sich wirklich ein einen eigenen Kosmos.
Absolut, den haben sie
und,
ja schon.
Genau, haben darin eben diese Wurmlöcher, die sozusagen verschiedene Stellen direkt verbinden.
Auf jeden Fall, und das ist wirklich fantastisch. Man kann wirklich bei diesem Album irgendwo einsteigen und kommt wieder irgendwo raus. Mhm. Also es gibt quasi kein Vorne, kein Hinten, kein Links, kein Rechts. Es ist irgendwie wirklich ein fantastisches Universum. Und sie hatten ja vorher dann zwischendrin ja auch noch mit den als Düsseldorf Düsterboys, was ja eben von Petro und Peter, die das andere Projekt eben, also wo es ja eher auch klassisch Folk und songorientiert gearbeitet zugeht. Und jetzt hier eben dieses, aber jetzt eben, wie gesagt, das ist schon das dritte Album, was wir zusammen gemacht haben. Wenn man noch, dann gibt es ja noch diese kleine EP im Winter von den Düsseldorf Düsterboys. Aber auf jeden Fall eine fantastische Platte und es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Es gab ja auch sehr viel, Angst gab es nicht, aber man war natürlich schon sehr, sehr aufgeregt, weil das natürlich auch ein Wagnis war, dieses Album so stattfinden zu lassen, das eben nicht sozusagen, ja, wie soll man sagen, kleiner zu machen, was ja auch relativ opulent geworden, wieder eine Doppel-LP. Mhm. Ich glaube, es sind, weiß ich gar nicht, 67 Minuten oder sowas. Also schon auf jeden Fall, da wird den Leuten richtig was abverlangt. Und wie du schon sagst, ein richtiges Narrativ gibt es eigentlich nicht, sondern eigentlich eher so die Suche nach einem Narrativ vielleicht ist es auch auf eine Art, so eine Erzählung, so ein bisschen so.
Ja, eine Suche, die aber nicht unbedingt auf was hinaus will. Also ne, es ist eher wie eine Wanderung vielleicht oder so.
Genau, wie ein Spaziergang auch so ein bisschen. Also vor allem, wollen wir hier Dinge erzählen, weil wir wollen ja auch Lieder anstimmen. Also die Gesangsmelodie braucht ja quasi auch einen Inhalt oder so. Aber so ein bisschen ist die Musik bei denen halt einfach so wahnsinnig stark und natürlich auch durch den zweistimmigen Vortrag von Peter und Pedro.
Ja, total.
Die verwandeln wirklich jedes Kochrezept in eine Hymne. Ne?
Ja, also die Musik ist, vielleicht kann man es so auf eine Formel bringen, im besten Sinne zweckfrei, aber nicht sinnfrei dabei.
Genau. Und sie haben aber sehr viel Spaß im Unsinn oder halt natürlich auch klassisch an, ob das jetzt irgendwie, was ist das dann halt, dadaistische Momente oder ja, wo halt einfach der Text eben versucht, auch bewusst klassische Sinnzusammenhänge zu verlassen und auch Assoziationssprünge zu wagen. Und sie trauen eigentlich, finde ich, den ZuhörerInnen sehr viel zu, muss man sagen. Und ich finde,
umso schöner, dass es da so hingehauen hat.
Ne? Genau.
Das ist dann doch echt eine recht große Anzahl an Menschen gibt da draußen, die dieses freie Songwriting wirklich gutieren. Also nicht zuletzt findet man dieses Album ja auch gerade schönerweise in so ziemlich allen Jahresendcharts bei den verbliebenen Musikmagazinen.
Ja.
Es ist, es ist wirklich schön, das zu sehen.
Ja, es hat sich auch irre gut verkauft. Viele, viele tausend Male. Es war auch Charts natürlich. Wie gesagt, das ist unser zweites großes Chart-Thema gewesen. Wie gesagt, was auch immer das in diesem Jahr bedeutet hat. Wie gesagt, man hat Leute nicht in Plattenläden, weil auch da waren die Plattenläden noch zu. Wir sind immer noch mitten im Lockdown. April war immer noch Lockdown. Aber wie gesagt, klar, es gibt Mail-Order und die Paketboten und so weiter. Aber das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und da wollte ich nämlich nochmal sagen, kann ich mich dran erinnern. Es sollte ja damals natürlich auch Tour und sowas geben. Das gibt es jetzt hoffentlich nächstes Jahr im Mai, wird dann endlich, glaube ich, diese Tour nachgeholt. Mhm. Ich glaube auch vielleicht schon ein paar Dates im Januar. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie da die Situation aussieht. Muss man ja auch immer von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Aber hoffen wir, dass der Ententraum nächstes Jahr auf die Bühne kommt. Und da hatten die damals doch diese Zoom-Party organisiert.
Kannst du dich stimmt, zum Release, ja.
Genau, und das war doch mit den Markus Kopp-Leuten in Mülheim. Mhm. Dort haben sie dann so eine Performance gemacht, also teilweise Live-Performance, teilweise auch, ich kann mich daran erinnern, dass man dann da, glaube ich, mal ein Telefonat mit denen hatte und so. Wir waren auf jeden Fall auch beide irgendwie in so einem Zoom-Raum, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Aber wie gesagt, tolle Band, ganz tolle Band, ganz tolle Platte. Hier auch nochmal Shoutout an Timo und natürlich Basti Tim, Management und so weiter und so fort, Tonio Booker, alle super gearbeitet, Olaf Opal natürlich auch, eben schon gesagt, ganz tolles Album, ja, wie gesagt, alle Limited Editions in allen möglichen Farben und Spiegelcovern und was es nicht alles gibt, ist schon längst vergriffen, aber es gibt auf jeden Fall noch, wir haben es tatsächlich noch hingeschafft, im Winter zum Weihnachtsgeschäft pünktlich nochmal eine Nachpressung
Halleluja
zu bekommen, es gibt also wieder frisches Vinyl, greifen Sie zu, weil danach weiß man nicht, wann man wieder nachpressen darf oder kann. Aus dem April, der bei uns wirklich ein sehr schöner psychedelischer Monat war, finde ich, wie du schon gesagt hast, die aus Baba Papas, Duwu Duwu, auch eine sehr tolle Platte und eben International Music Ententraum, psychedelischer kann man es glaube ich nicht machen, sind wir dann im Monat Mai. So, Mai, sehe ich hier, habe ich mir aufgeschrieben, ganz fett, Mitte Mai, Lockdown-Ende, Inzidenz unter 100, 3G-Konzerte, steht hier so Stichworte. Das heißt also, ja, die Inzidenz war dann dank verschiedener Maßnahmen, ersten Impfaktionen und so weiter und so fort, war man endlich wieder unter dieser 100er-Inzidenz. Daran erinnert man sich, dass das mal was bedeutet hat. Das war mal so eine Grenze. Und genau, und da hieß es wieder, Leute, ihr könnt auch wieder Konzerte machen, 3G-Konzerte.
Mhm. Ihr könnt auch wieder Kontakt haben.
Ihr könnt auch wieder Kontakt haben.
Alle. Wie nämlich die zweite A-Seite sozusagen dieser Vielfarben-Single nämlich auch hieß.
Genau. Also
auch hier wieder wahnsinnig gutes Timing. Man könnte es visionär nennen, dass sie sozusagen, als sie eben noch mit der ersten A-Seite, wir erinnern uns, dieser Doppel-A-Seiten 7-Inch, diese Impfhymne mit dem Wunsch nach dem Supergen formuliert haben, sind sie jetzt sozusagen damals auch schon aufgenommen, aber jetzt released mit Kontakt wieder da, wo man Kontakt haben kann. Die Außengastronomie öffnet, Leute schöpfen Hoffnung, bestellen sich ein Bier an der Bar, wissen auch noch, dass man es auf und nicht unterm Tisch trinken muss.
Genau, essen und draußen zusammen, Pizza wohl möglich.
Sitzen draußen an Tischen zusammen und das sogar einigermaßen angstfrei.
Richtig, genau. Und das war eben Kontakt. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nichts von Booster-Impfung oder so around. Die Delta-Variante war irgendwie zwar klar auch schon, irgendwie wusste man, zwischendrin gab es auch mal die englische Variante, keine Ahnung. Auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt fühlte man sich auf jeden Fall sicher. Endlich hatte man nach so einer langen Zeit diesen Wert auch mal jetzt mal auf so ein okayes Level runter. Der Frühling war ganz schön. Man hatte das Gefühl, irgendwie, es wird doch wieder alles gut und so allmählich irgendwie, wird das schon alles. Und genau, und als dann nämlich dieses schöne Stück Kontakt von den Vielfarben. Und da haben wir dann nämlich auch tatsächlich, dann fällt mir ein, eben erzählt, 7-Inch kam ja natürlich erst zu Kontakt. Also wir hatten diese 7-Inch erst dann jetzt im Wundermonat Mai veröffentlicht. Die war dann auch ratzifatzi sofort auch ausverkauft. Das ist, war in diesem Jahr sehr oft so, hat mich immer sehr gefreut. Aber auch, wie gesagt, verwundert, weil eben, wie gesagt, einfach so eine Mail-Order-Kultur, die man hat einfach diese Menschen ja alle gar nicht mehr gesehen. Hatte eben auch kaum Kontakt, aber das Plattengeschäft sozusagen lief trotzdem die ganze Zeit.
Ja. Genau. Und dann kamst du auch um die Ecke und das ist wiederum.
Ja,
ne? Das also ist du mit deinem ersten echten Soloalbum, wenn man so will.
Ersten
was
echten
wiederum
Soloalbum.
Aber auch gar nicht denkbar gewesen wäre ohne den vorangegangenen Lockdown.
Richtig.
Weil dir nämlich darüber eigentlich sämtliche Mitmusikerinnen abhanden gekommen waren.
Richtig,
und
genau.
Du getrieben von dem Wunsch, Musik zu machen, gar nicht anders konntest, als auf hintersinnigste Art und Weise dir ein Soloprojekt auszudenken, dass du alleine zwar entworfen und ersonnen hast, aber dann letztlich überhaupt nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Menschen zusammen aufgenommen hast.
Genau, im Grunde so vielen Menschen wie eigentlich wahrscheinlich noch nie auf irgendeiner Platte. Genau, PayPal Pop, mein quasi Soloalbum. Genau, der Versuchsaufbau war eben so, dass ich Lust hatte, aufgrund der pandemischen Situation und dem Lockdown, eben wie gesagt, keine Möglichkeit mit anderen Leuten in echt zusammen Musik zu machen. Dachte ich, ach, es gibt doch diese Ghost-Producer-Welt, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Kriege auch immer so Promotion rein in meine Timelines. Ich möchte mich mal umschauen in dieser Ghost-Producer-Welt, also sprich eben mit kreativen Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen Musik zu machen. Und das war so der Versuchsaufbau. Da habe ich dann eben angefangen mit einer so einer Nummer. Das war auch ganz lustig. Und dann dachte ich so, ach, das macht ja Spaß. Habe mir auch relativ wenig Mühe gegeben mit meinen Ausgangssignalen. Habe dann halt immer so relativ lausige Handy-Signale geschickt, sodass von vornherein irgendwie, sage ich jetzt mal, so eine Art von, ja, ein gewisser Lo-Fi-Charakter auf jeden Fall auch gegeben war, wobei man das, finde ich, der Platte gar nicht so anmerkt.
Nee, eigentlich, also arbeiteten die relativ unbeeindruckt sozusagen davon, dass das Ausgangsmaterial also oder das Ausgangssignal womöglich nicht perfekt war. Also am Schluss ist eigentlich jedes dieser Stücke unfassbar fett ausproduziert auf eine Art. Ne?
Auf
also
eine Art, ja.
Alle
ja.
tragen sozusagen die Insignien der Jetztzeit in sich. Alle haben sozusagen mindestens einen Fuß oder ein Bein ganz tief in einer Trap-Ästhetik.
Absolut.
Einerseits, sowohl was Hi-Hats, aber auch was eine Idee von Basssignalen angeht. Und auf der anderen Seite kommt auch, ich glaube, kein einziges Stück ohne Autotune aus, natürlich sozusagen als Verfremdungseffekt, gerade wenn es sich um ein Album von Maurice Summ, die man als Staatsaktmacher war, als Musiker halt vor allem von den Bands, von den Bands wie Die Türen, der Summen-Familie und so weiter, muss ich, glaube ich, hier in einem Staatsakt-Podcast nicht weiter erklären, in welchen Bands du spielst. Daher jedenfalls kennt, umso erstaunlicher, dass du auf einmal mit einem doch auf den ersten Blick wahnsinnig glatt polierten sozusagen Album um die Ecke kommst, dass sozusagen die hässliche Fratze des globalen Kapitalismus in Sound gegossen, Doppelpunkt Autotune auf einmal bedienst. Und ich glaube, dieser Satz macht jetzt schon keinen Sinn mehr, aber ist auch egal. Und dahinter verbirgt sich aber natürlich trotzdem viel mehr als das, nämlich auch eine Haltung. Ich habe damals, als wir darüber sprachen, und du den Titel Paper Pop vorschlugst, war mein Gegenvorschlag gleich zu sagen so, eigentlich ist es doch viel mehr PayPal Punk.
Ich erinnere das, genau.
Aber nicht so sehr wegen des Sounds, aber wegen der Haltung, weil du ja darin auch was kenntlich machst über diese Strukturen, dieses Plattformkapitalismus, über Getriebenheit von Ghost-Producern, die irgendwo am Arsch der Heide weltweit sitzen und unter prekärsten Bedingungen für irgendwelche Leute Auftragsmusik erstellen.
Ich habe 1000 Euro habe ich mir damals als Produktionsetat dafür quasi, hat der Label-Boss dem Künstler quasi zur Verfügung gestellt. Und es sind tatsächlich 1000 Euro hat diese ganze Platte gekostet. Mhm.
Harte Verhandlung eigentlich gewesen?
Nee, das ist ja
Label
wirklich...
Label Boss und...
klar, Künstler? Ja, aber ja, keine Ahnung, die Künstler kannst du natürlich auch immer austricksen. weil die Künstler haben natürlich auch Bock, sie wollen ja immer auch. Mhm. Muss ja auch erstmal gucken. Nee, aber schwierige Zeiten, Corona und so, hat der Künstler sofort verstanden.
Verstehe. Ihr habt ja auch viel Zeit verbracht miteinander.
Und wie gesagt, und man hat ja irgendwie Lieferketten und so weiter. Man weiß natürlich, dass irgendwie, keine Ahnung, Modeunternehmen lassen ihre Ware günstig in, keine Ahnung, Asien herstellen und so weiter. Aber eben, das gibt eben auch die Möglichkeit, natürlich auch als, ich konnte halt auch in dem Sinne ganz normaler Ausbeuter sein, eben nämlich von den ganzen kreativen Köpfen in der Cloud und da in Länder vordringen, wo eben ganz andere Arbeitsbedingungen, ganz andere Sozialstandards sind, ne? In Indien zum Beispiel. Aber selbst in Europa, wenn man sich anschaut, was quasi ein Produzent im südlichen Italien veranschlagt oder in Spanien im Gegensatz dann vielleicht zu Skandinavien oder Leuten in Deutschland. Und ich habe dann im Prinzip das Album auf allen Kontinenten produzieren lassen. Ich habe denen eben diese Sachen geschickt und dann sind daraus ein paar sehr, sehr lustige Stücke sind da entstanden. Und genau, die hatten halt im Prinzip ja auch aufgrund der Kürze, ich habe dann auch relativ kurze Zeiträume gebucht, das waren dann meistens so 3 Tage oder so, da gab es dann irgendwie so 2, 3 Revisionen und dann war das Stück auch schon fertig und ich wollte auch gar nicht meinen Kopf unbedingt so durchsetzen, also dass ich jetzt so das genaue Arrangement oder meine Idee von Musik oder meine Idee von, und ich fand immer die ganze Zeit diese kulturellen Missverständnisse so spannend und die konnten auch alle immer gar nicht anders, als das halt so versuchen, so fett wie möglich zu machen, aber meine Idee, meine Vorgaben waren im Prinzip gesehen fehlerhaft, mangelhaft und teilweise auch absurd und grotesk.
Genau, dass es eigentlich nur zu solchen produktiven Missverständnissen kommen konnte.
Genau.
Das ist ja eigentlich auch ein ganz toller Aufbau.
Genau,
sozusagen auch einer, der sozusagen so maximal anti-autoritär oder sozusagen die Kontrolle wirklich bewusst abzugeben in dem Moment, in dem du eben ein Signal irgendwo hinschickst und dann mit dem Ergebnis klarkommst mindestens, beziehungsweise es umarmst ja tatsächlich.
Genau. Ja,
es kam ja auch wirklich nur geiler Scheiß raus.
Ja, es kam, ja.
Oder hast du noch 100 Stücke jetzt im Keller liegen?
Ich habe tatsächlich nur 14 auf dem Album. Ich habe tatsächlich nur 3 rausgeschmissen, weil die doof waren, sondern weil die stilistisch ein bisschen in etwas andere Richtung gehen. Ich hatte auch zum Teil mal so, es gibt ja auch dieses Früher war ich Punk-Stück, Früher war ich Punk, heute bin ich Steuerzahler. Und da habe ich gemerkt, dass so ein bisschen so diese darke Richtung, wo es dann so doch sehr stark auch in so eine komisch EDM-ige geht, also wo man so plötzlich so eher so in Aphex Twin oder Square Pusher ist.
Okay, also nochmal so eine, vielleicht eine EP auf Ostgut, die du also
sowas, genau, das, ja, genau, das ging, das ging nämlich dann, das ging tatsächlich sehr, sehr, sehr stark in diese Richtung und da dachte ich so, nee, ich wollte den Vibe auf dem Album eigentlich lieber so ein bisschen
heller,
gut gelaunter, bisschen, also mehr positive Vibes, weil ich dachte, keine Ahnung, Negativität ist gerade schon genug around und ich dachte, jetzt muss ich jetzt nicht so eine komische, wie soll ich sagen, was ist denn das für eine Musik, ja, so eine Musik, die,
keine Ahnung, jedenfalls die, so ein dystopisches in sich trägt.
Ich hatte eher das Gefühl, ich lebe hier gerade in einer Dystopie, ich muss auf jeden Fall ein bisschen Sonne, ein bisschen Hoffnung reinbringen.
Ist ja gelungen. Also man hört dieses Album und man muss grinsen von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Ja, vielen Dank. Eigentlich. Also ich mag das auch sehr gerne. Vor allem, wie gesagt, ich habe...
Und man nickt mit dem Kopf und man schüttelt den Kopf zugleich, wenn man es hört. Und das ist aber genau das, eine der wirklich besten und strahlendsten Ambivalenzen, die man so haben und aushalten
kann. Ja, und vor allem, was mich sehr gefreut hat, weil ich hab ja doch auch dank deiner hervorragenden Promoarbeit doch auch einige...
Ach, das ist auch viel zu viele.
Nein, aber ich habe ja doch auch sehr viele Interviews für diese Platte gegeben und festgestellt, dass selbst die bestinformiertesten Super-Auskenner im Kulturjournalismus, im Popkulturjournalismus in Deutschland noch nie in ihrem Leben vorher was von Ghost-Producer-Welten gehört haben. Insofern hatte ich, glaube ich, das Gefühl, dass meine Idee, da mal den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, hey Leute, das gibt es eigentlich und das ist auch vollkommen klar. Also es gibt super viele richtig große Acts, gerade in der EDM und sonst wie viel, in der das halt eine normale Praxis ist, im Hip-Hop sowieso auch. Und dass da längst irgendwie ja quasi auch eine so komische Ausbeutung stattfindet und Leute halt wirklich für 50 Euro einen Beat machen teilweise und aber hier richtig damit absahen und so. Und dass Copyrights einfach übertragen werden. Diese Leute haben nicht mal Copyrights an meinen Stücken. Das ist sofort Buyout-Vertrag, also Rechteübertrag. All das, was da möglich ist mittlerweile. Auch wie gesagt, und ich schon aus meinem kleinen Lockdown-Stübchen, was ich da schon so veranstalten kann und welche Grenzen ich schon überschreiten kann und wie ich mich quasi wie der Superkapitalist auffühlen kann und mich keine Staatsgrenze dieser Welt mehr in irgendwas hindern kann. Das fand ich eine interessante Erfahrung und die wollte ich auch irgendwie da. Aber wie gesagt, ich hatte trotzdem, und der Austausch mit diesen ganzen Menschen war total herzlich. Das waren ja auch alles tolle Leute, zum Teil auch sehr junge Leute. Man hat sich sehr toll ausgetauscht über die Corona-Situation. Wie ist denn gerade in Moskau? Wie ist es gerade in Bangladesch? Wie ist es denn in Toronto? Keine Ahnung. Ja. Und das hat mir schon sehr viel Freude bereitet, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Man hatte ja auch gar nicht sonst so viel Kommunikation mit Leuten. Genau. Und guck mal, wir haben tolle Platten dieses Jahr rausgebracht.
Ordanata Shanani.
Shanani, warte mein Land. Warte mein Land, warte. Ja. Wiederfallen The Church. An dieser Stelle auf jeden Fall großes Shoutout natürlich an Atta, aber auch an Sebastian Reier, ohne den es dieses Album wahrscheinlich nie gegeben hätte. Atta Shanani, wie man so schön sagt, der Erfinder des Anatolien Rocks in deutscher Sprache. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre angefangen, Musik zu machen als ganz, ganz junger Spund. Hat eben, wie gesagt, ja, so Anatolian Rockmusik mit seiner Saas, dem Instrument.
Der Langhalslaute.
Der Langhalslaute, genau. Sagt. Und hat Protestlieder gesungen, aber eben nicht in türkischer Sprache, sondern in deutscher Sprache. Also auch in türkischer Sprache, aber eben auch, dann, das war das Besondere an ihm, in deutscher Sprache. Das hat damals den toten Hund interessiert, kann man sagen.
Mhm. Genau, zu türkisch für die Deutschen, zu Deutsch für die türkische Community.
Genau, es gab zwar tatsächlich sogar einen Auftritt damals bei Alfred Biolex Bahnhof, Bios Bahnhof hieß es, glaube ich, damals. Genau. Aber da ist nicht mehr viel passiert und Atta ist dann mehr oder weniger versunken, war dann zwar noch als Musiker tätig auf Hochzeiten und so weiter, aber der große Erfolg blieb aus. Und dann gab es eben irgendwann auf Trikont den Sampler
Songs of Gastarbeiter,
Volume 1, wo jetzt bald Volume 2 erscheint. Und da war der Song Deutsche Freunde drauf und da hat damals dann Sebastian Reier, im Butikarell auch bekannt, mittlerweile eben der musikalische Kurator an den Kammerspielen in München. Der wiederum hat damals dann Kontakt zu Atta aufgenommen, weil er den kennenlernen wollte, weil sich Sebastian sehr stark für die Gastarbeiterkultur hier interessiert, gerade eben musikkulturell. Und und der hat dann hat Atta ihm geschrieben, ja, ich habe hier noch dieses neue Stück alle Menschen dieser Erde und so weiter und so fort, das habe ich auch aufgenommen und so und das möchte ich. Und dann hat, weil eben Sebastian wusste, dass wir mit Fun the Church eben diesen neuen Arm aufgemacht hatten und wollten und auch verstärkt irgendwie so weiter. Und da hat er sofort gesagt, hier, Atta, du musst hier mit Maurice Kontakt aufnehmen und ihr müsst das zusammen machen. Genau, und das war dann, und das hat dann ja noch super lang gedauert. Die Single war ja schon vor, weiß ich gar nicht, 4 Jahren oder sowas. Mhm. Und das hat ja dann noch etliche Jahre gebraucht. Da kam natürlich auch Corona dazwischen und so weiter und so fort. Aber egal, irgendwann war dieses Album endlich fertig. Und jetzt haben wir das dieses Jahr rausgebracht. Und für Atta ein ganz tolles Erlebnis natürlich, weil irgendwie rund 40 Jahre nachdem er diese ganzen Songs geschrieben hat und damals live aufgeführt, die wurden ja jetzt nochmal neu aufgenommen, sind diese Songs endlich, dieser ganze Songreihen ist zusammen veröffentlicht worden.
Ja, wirklich zum ersten Mal und auch mit einer gewissen Anerkennung vor allem versehen worden. Ja, also die sozusagen damals jenseits eben dieses Auftritts bei Bios Bahnhof, was dann wirklich so diese eine Rakete war, die aber dann ins Nichts verglühte. Und nun tatsächlich vom Philosophiemagazin über die Zeit zum Spiegel, zur Süddeutschen, zur Taz, die Musikzeitung, alle sprachen über Atta. Alle. Interessanterweise allerdings weniger über seine Musik, sondern tatsächlich, also auch zu Recht durchaus, über die Erfahrungen seiner Marginalisierung, über Ausgrenzungserfahrungen im Allgemeinen und so weiter. Das sind super wichtige Themen, die darin natürlich verhandelt sind und verhandelt werden müssen. Also das sozusagen auch die Welthaltigkeit dieser Songs. Aber was ich trotzdem interessant finde, wie unterbelichtet letztlich die Musik selbst in auch sozusagen der super wohlwollenden Schreibe über dieses Album eigentlich ist bis heute.
Extrem, ja.
Ja, also es ist nämlich vor allem wirklich einfach, Anatolia Rock. Es ist wirklich unfassbar gut, wie dieses Instrument eigentlich als, keine Ahnung, als psychedelische Gitarrensound
voll
ein Album ausmacht und wirklich unfassbar gute Songs daraus entstehen.
Ja, voll. Aber ja, du hast schon recht, es wurde sehr viel über seine Geschichte dann hier über die
also ganzen... Also muss auch, man muss es ja auch immer noch erklären. Also will das eine gar nicht gegen das andere sozusagen ausspielen, aber...
Was mir sehr wenig gefallen hat, war dann tatsächlich die Reaktion aus den Radiostationen, wobei natürlich jetzt also klar, Radiosender wie Cosmo und so weiter, die Stationen, die natürlich dafür da sind, in Anführungsstrichen,
da findet das dann schon auch statt.
Das böse Wort World Music.
Genau.
Zu Recht böse Wort, wir sagen ja mittlerweile lieber International Music. Aber das dann natürlich, wenn man hier mit konservativeren Radiostationen spricht, die halt aktuelle Rock- und Popmusik spielen, die dann halt sagen, ja nee, das können wir ja gar nicht spielen, weil das ja im Prinzip gesehen eben World Music ist. Oder da sind doch die Kolleginnen bei Cosmo für zuständig. Radio Multikulti, wie man früher hatte. Und das ist natürlich irgendwie, das führt natürlich zu einer komischen Ausgrenzung und zu einer Fortführung von Grenzen, die man eigentlich also, auflösen möchte.
Genau, also man könnte, ohne zu böswillig zu sein, davon sprechen, dass dann da vielleicht dann doch auch weiter eine Idee von strukturellem Rassismus nicht ganz fern liegt, zumindest. Ne? Also das,
ja, das muss man leider
so sagen, das muss ich dann auch echt jeder und jede, die das dann sozusagen mit dem Schulterzucken wegwinkt, anziehen. Also absolut. Zumindest diesen Gedanken kurz mal.
Genau, und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, und das wird auch noch passieren, es wird nächstes Jahr noch einen tollen Remix geben von Alle Menschen dieser Erde, und ich bin immer noch davon überzeugt, ich meine, dieser Song hat schon sehr viele Leute erreicht und erreicht immer noch sehr viele Leute, und man kann den auf jeder Party auflegen, wenn es immer wieder Partys gibt, und es wird mindestens 3 Leute geben, die fragen, was ist das denn gerade, oder weil sie gerade nicht rechtzeitig den Shazam-Button gedrückt gekriegt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei vielen, wenn würde dieser Song bei einigen Sendern einschlägigen Mainstream oder auch öffentlich-rechtlichen ganz normalen Kanälen am Tag oder so laufen, es würde wahnsinnig vielen Menschen sehr viel, also sehr, 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 sehr gut gefallen. Davon bin ich sehr, sehr stark überzeugt. Insofern, ja, es gibt halt einfach da unterschiedliche Traditionen, und wir sind dann halt einfach dann doch eher so in, wir haben einfach da andere Traditionen, wobei natürlich der Blues als solcher, es steckt da ja irgendwie auch drin. Aber es gibt natürlich Zwischentöne. Es gibt natürlich eben nicht die klassische, die klassischen 12 Töne und die Halbtöne, die Halbtöne, sondern es gibt halt auch Töne zwischen den Halbtönen. Und ich glaube, das ist einfach der große Unterschied, wobei natürlich interessanterweise gerade Autotune ja gerade das tut. Also Autotune spielt ja mit den Tönen zwischen den Tönen, also zwischen Halbtönen. Insofern ist eigentlich quasi Autotune sehr nah irgendwie an einem Oriental irgendwas dran. Und es scheint ja offenbar auch westlichen Menschen, also westlich musikalisch geprägten Menschen sehr gut zu gefallen. Also das Bedürfnis, dass, also es gibt ja auch super viele TeenagerInnen und keine Ahnung, die gar nicht genug von Autotune kriegen können. Und es ist ja eben das Spiel zwischen den Tönen.
Absolut, genau. Das, was sozusagen in der Gesangsstimme das Melisma wäre, ist sozusagen...
Also offenbar, also aber wie gesagt, aber trotzdem, es gibt da ein Regelwerk, und wir haben auf jeden Fall dieses Regelwerk aufgezeigt bekommen und konnten Atta doch auf jeden Fall eine tolle, glaube ich, insgesamt auf jeden Fall schon einen gebührenden roten Teppich ausrollen medial und so weiter, aber trotzdem haben wir auch Grenzen erfahren, und trotzdem ist jetzt Atta auf einem tollen Weg, er hat diese tolle Band, Karaba aus München, die jetzt mit ihm diesen Weg weitergehen wollen und werden. Und ich denke mal, am Ende eine tolle Geschichte, auch eine tolle Geschichte aus dem Jahr 2021, aus unserem virtuellen Büro.
Auf jeden Fall. Gott, ich habe das Gefühl, wir reden schon ewig lange und sind immer noch im Mai.
Was soll man machen?
Müssen wir auf die Tube drücken? Wir können, okay, dann gab es sowas wie die EM, egal, ich weiß noch nicht mal, wer gewonnen hat.
Italien war es, genau.
Italien war es. Shoutout genau, so an Italien, Glückwunsch.
Wir müssen ein bisschen aufhören, wir müssen doch wieder Tempo reinbringen. Hat man schon einen Podcast, und dann muss man hier auch schon wieder auf die Tube drücken.
Verdammt, das ist ein Kreuz.
Ja, auf jeden Fall. Und dann sagt man, dass nichts passiert wäre. Dann das legendäre Wembley-Spiel, das größte TikTok-Moment der Geschichte, nämlich Ed Sheeran zusammen mit Beckham, war das größte TikTok-Moment der Welt, also die größte Reichweite ever.
Auch hierfür Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall. Ed Sheeran hat da auch ein neues Album gemacht, irgendein Zeichen, ich habe es auch noch nicht gehört. Mika Miami kam dann, ganz tolle Künstlerin. Monte Carlo Magic, auch Fall in the Church, ist auf jeden Fall eine, wie ich finde, ganz, 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 ganz tolle Platte. Irgendwo 90s Bristol-Lichkeit hat es auf jeden Fall.
Ein bisschen. Aber auch eine Folkiness.
Ja, auch eine Folkiness. Dann ist sie natürlich auch Jazz-Musician. Sie ist eine tolle Saxophonistin. Das hört man aus. Sie ist eine tolle Sängerin. Auf jeden Fall kommt das Ganze aus Luckenwalde. Da wohnt sie mittlerweile.
Luckenwalde im schönen Brandenburg.
Im schönen Brandenburg. Sie hat auf jeden Fall, sie musste oder wollte gerne auch raus aus Berlin. Einfach hier zu teuer. Die Räume zur kulturellen Entfaltung werden immer kleiner und teurer. Da ist sie mit ihrer Familie dann rausgezogen. Und genau, und das ist Straight from Luckenwalde. Eine ganz tolle Platte. Gerade die Hitsing Single war dann lustigerweise eben ein Beatles-Cover, was ich auch lustig finde, weil das Jahr...
Cry Baby Cry, genau. Weil der vielleicht meistgespielte Song auf Radio 1 dieses Jahr. Ich bin gespannt auf die Auswertung. Es könnte wirklich so sein.
Auf jeden Fall, also ganz toll an dieser Stelle auch. Shoutout an Radio 1, vielen Dank für den Support.
Genau, da lacht der Verleger.
Genau. Ja, schöne Grüße an Daniel Meteor an dieser Stelle.
Achso, ich dachte jetzt an den, hat Daniel Meteor den Katalog von Lennon McCartney? Das wäre mal eine Nachricht.
Das wäre toll, der hat ja die
Stimme. Doppel-Shoutout an Daniel. Wollen wir mal essen gehen?
Wollen wir ein Restaurant aufmachen? Jedenfalls, genau, und dann haben wir, was steht hier noch? Meine Güte, jetzt bin ich echt so ein bisschen unter Zeitdruck geraten, weil wir uns so verquatschen, aber es sind so viele tolle Themen, vielleicht hätte man 3 Folgen daraus machen sollen. Dann ist auf jeden Fall hier, guck mal, Juli ist auch gar nichts, da steht hier nur Ende Fußball-WM und Flutwasserkatastrophe in West- und Mitteleuropa und Urlaub in Griechenland. Achso, ich glaube, das meine ich, dass viele dann ja doch nach Griechenland oder wahlweise Kroatien geflogen sind. Dieses Jahr habe ich festgestellt, du warst auch in Griechenland?
Ich war auch in Griechenland, aber erst im Oktober dann tatsächlich.
Okay, genau, aber das war auf jeden Fall so, das waren so die Top-Urlaubsziele. Und da ist ja noch gar nicht viel passiert, da haben wir so ein klassisches Sommerpäuschen eingelegt und dann kommen wir aber massiv zurück im August mit Swanee Johnson, wie auch immer.
Swanee Johnson.
We Like It, das insgesamt von unserer Seite aus dritte Album von Swanee Johnson.
We Like It.
We Like It. Und genau, das haben wir dann aber auch auf Fun in the Church rausgebracht, nicht wie sonst auf Staatsakt, weil wir sowieso immer schon dachten, naja, bei Staatsakt passt es auch nur so halb.
Starkes Fun in the Church, ja, wirklich. Und das nächste Album ist ja dann auch schon wieder Fun, nämlich Wolfgang Perez, Solo-Debütalbum.
Who cares? Der
Mann, den man ansonsten vor allem als den Keyboarder der Gruppe Golf aus Köln kennt.
Richtig.
Genau, debütierte mit einem ebenfalls vom Jazz inspirierten großen Pop-Entwurf.
Auf jeden Fall sehr eklektizistisch, wie man so früher sagt.
Wir können auch eklektisch sagen.
Eklektisch sagen.
Da spart man sich eine Silbe.
Ein paar Konsonanten. Genau, also tolles Album, ziemlich irgendwie lustig verspult, hat irgendwie sowas zum Teil, mich hat das auch sehr stark an so 90er-Welten, so ich sag so Money Mark, der damalige Keyboarder, die Beastie Boys, hat auch so schöne Sachen gemacht, aber zum Teil eben dann auch so wimpy, nerdy Pop, so ich sag jetzt mal Whitest Boy Alive und solche Sachen fielen einem auch ein, aber halt eben auch komische Welten, auch zum Teil auch sehr psychedelisch verschachtelt, manchmal driften die Songs ins...
Auf jeden Fall, genau, weil du gerade eklektizistisch gesagt hast, idiosynkratisch könnte man auch noch sagen.
Könnte man. Genau, das hilft aber auch nicht weiter. Who cares? Ich glaube, Wolfgang Perez spielt, so Gott will, glaube ich, jetzt im Januar irgendwann tatsächlich in der Philharmonie in Köln und mit seiner Band, ganz tolle Band auch. Leider gab es da auch nie hier Shows. Es gab, glaube ich, in Wien eine Show und in Köln gab es eine Release-Show und leider immer noch nicht in Berlin. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr nachholen, so wie wir sowieso auch unser kleines liebes Sublabel Fun the Church. An dieser Stelle schaut da dann Henrietta Bauer, die da das Produktmanagement und Labelmanagement macht, auch ganz toll macht. Jedenfalls hatten wir immer noch nicht die Möglichkeit, eine Art von Labelabend zu machen, wo man mal sagt, guck mal, hier sind 3 Acts und wir legen noch ein paar Platten auf und trinken anschließend noch ein Getränk zusammen und reden darüber. Noch nicht passiert. Wir geben weiter Gas. Also aber wie gesagt, Wolfgang Perez, Who Cares, tolle Platte. Ist es untergegangen? Manchmal gehen Platten ja auch irgendwie unter. Ich hatte das Gefühl, dass wir bislang eigentlich bei all den Sachen, über die wir sprachen, eigentlich relativ massive Öffentlichkeit hatten. Wir haben auch immer von allem sehr viel Platten verkauft und hatten Radioplay, Spotify-Listen und so weiter. Also Streaming-Listen. Aber bei Wolfgang, ja doch, es ist ein Untergang. Es gibt fantastische Videos zu den Songs. Da kann ich so gerade, also bei ihm kann ich es vielleicht auch einfach deswegen, weil er einfach Newcomer ist und weil man es vielleicht auch bei ihm dann vergleicht mit seiner Hauptband oder mit seiner Band quasi.
Golf Inn, ne?
Genau, das und jetzt ist ja quasi, und das ist ja auch für irgendwie noch immer so ein Newcomer-Thema und ist ja quasi so der Solo-Artist aus der Newcomer-Band, so gefühlt so ein bisschen.
Genau. Wobei es, ne, was man auch nicht vergessen darf, es gab schon durchaus auch Menschen, die Wolfgangs Album auch gehört und auch erkannt haben als das.
Ich hatte das Gefühl, dass bei Wolfgang Perez so war, dass einfach halt auch eine wahnsinnig tolle Platte und man hatte natürlich, klar, mit Mieke eben hier in Berlin, wahrscheinlich auch durch die massive Radiopräsenz und so, hatte man das Gefühl, da geht richtig was irgendwie so und bei Wolfgang dachte man so, aber Wolfgangs Platte ist natürlich auch insgesamt ein bisschen sperriger, weniger klassische Pop-Tunes in dem Sinne, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das gefloppt ist oder so, ganz im Gegenteil. Ich meinte nur so von dem, was wir bislang so aufgezählt haben oder so durchgegangen sind, waren es ja dann doch alles schon relativ, also Platten, die relativ eine breite Öffentlichkeit halt gefunden haben, oder?
Ja, absolut. Also ja. Man kann sich echt nicht beschweren über dieses Jahr.
Nee, also, genau.
Kommen wir zum September, oder? Da, was gab's im September? Da hat die Bundestagswahl stattgefunden, first of all.
Aber Bundestagswahl, ja, wie gesagt.
Die hier. Neue Regierung ja auch gerade wirklich jetzt erst, as we speak, in Amt und Würden gekommen ist, kommentieren wir die vielleicht nicht, weil dann noch nicht.
Können wir nächstes Jahr mal. Genau, nee, finde ich auch. Die sollen jetzt, die Ampelschaltung soll jetzt irgendwie erstmal funktionieren. Genau, da ist ja auch echt einiges aufzuarbeiten, glaube ich, oder auch in Angriff zu nehmen. Da wünschen wir denen alles Gute. Für mich war wirklich gab es dann eben zwei tolle Sachen im September. Eben zum einen halt Paul's Jets, also endlich mal wieder eine Band aus Österreich, aus Wien, um genau zu sein. Mhm.
Genau, da haben wir eine erste Single gezündet, Jazzfest.
Jazzfest.
Genau, sozusagen das erste Signal aus einem im kommenden Jahr noch zu veröffentlichten Album.
Im Februar, genau. Am 18. Februar erscheint das Doppelalbum Jazzfest.
Genau, sozusagen den Titelsong vorab veröffentlicht. Und jetzt zuletzt den auch sehr, sehr tollen Popsong, also viel poppiger als Jazzfest, so richtig in Love. Ja. Ein Song, mit dem man so richtig in Love sein kann, mit dem FM4 aus Österreich, Shoutout an Österreich, an FM4 zumindest, die diesen Song tatsächlich hoch und runter gespielt haben, was sie zu Recht getan haben.
Ja, toller Song. Und da kommen auch vor allen Dingen noch ganz, ganz viele andere tolle Songs, sowohl in Richtung Jazzfest, also eher experimenteller und frei floatender, als aber auch wirklich toll komponierte Popsongs und alles, was dazwischen liegt. Eben Doppelalbum, also richtig opulent und aber auch wirklich zu Recht, weil man hätte irgendwie sich echt, also es war super schwer, sich da gegen irgendwelche Songs zu entscheiden. Deswegen hat man auch da gesagt, ähnlich wie in diesem Jahr schon beim Ententraum oder auch bei Woanders von Mascha Corella. Ja,
muss halt ein Doppelalbum werden.
Das ist dann halt ein Doppelalbum und jetzt dieses Jahr sowieso in Lockdown-Zeiten hat sich sowieso niemand über zu viel Musik beschwert im Sinne von auf dieser Platte sind aber zu viele Songs drauf.
Genau, wann soll ich die hören?
Ja, genau.
Antwort, jeden Tag, 24 Stunden.
Genau. Ganz tolle
Platte. Auch erste Single im September von Karl Schilde, ne? Ebenfalls im kommenden Jahr wiederum bei Fun in the Church herauskommt ein Album.
Richtig.
John Stamos, benannt nach dem Schauspieler, der vielleicht der größte Fan der Beach Boys aller Zeiten ist.
Genau, die Beach Boys sind ja sowieso eine der, gerade unter Musikern, Musikerinnen ja auch oft eine sehr, sehr beliebte Band, weil die natürlich zum einen eben diese ganze Erzählung der Sunny Boy Surf braun gebrannten Jungs, aber dann ja eben, wie wir auch alle kennen, dann diese tragische Welt, Ryan Wilson, der Drogenkonsum, die Psychosen.
Genie Wahnsinn.
Und Wahnsinn, aber dann eben aber auch die anderen Characters, eben auch Karl oder halt eben auch Dennis Wilson, die ja auch alle wahnsinnig verrücktes Zeugs gemacht haben. Also,
genau, aber um auf Karl Schilde zurückzukommen, John Stamos, wie geht immer diese Zeile? I love like was?
I need like, you like
I need you like John Stamos needs the Beach Boys.
Genau. Tolle Metapher auf jeden Fall.
Und natürlich auch der Sound darin mit vorweggenommen. Natürlich hat auch Karl Schilde sein Share of Beach Boys gelernt.
Genau, und gerade diese späten Beach Boys, also die dann ohne Brian, also da gibt es ja so Sunflower und solche Platten, auch dies ja, glaube ich, wieder veröffentlicht, so eine opulenten Box mit irgendwie noch Unfall. Aber das sind ja auch aber
vor Kokomo.
Genau, und das ja unter MusikerInnen auch gerne, weil sind so auch noch mal so, Pet Sounds irgendwie, natürlich jeder muss Pet Sounds kennen.
Die mittelspäte Phase nach Pet Sounds vor Kokomo jene, die Karl Schilde insbesondere interessiert.
Und
soundlich auch interessiert auf seinem Album.
Genau, und John Stamos ist ja halt auch jemand, der, glaube ich, auch dann mal bei den Beach Boys auch live gespielt hat und so und auf jeden Fall immer ein großer Supporter war, weil die Beach Boys hingen ja auch echt immer wieder durch, also jetzt auch mental und so weiter und so fort. Und klar, die kamen ja auch von ganz, ganz oben. Und ich meine, im Gegensatz zu den Beatles sind die Beach Boys ja tatsächlich zum Teil wirklich in gewissen Phasen ihres Bandes eine richtige Fucked-Up-Kapelle. Also von den Characters halt wahnsinnig Fucked-Up. Alle total durch. Und aber dann eben doch immer wieder diese Bittersweetness, die da immer drin ist und so. Für viele MusikerInnen immer wieder, kann man ganze Nächte drüber sprechen und hören. Jedenfalls, große Liebe zu den Beach Boys. Karl Schilde, Europop, da gibt es auf jeden Fall.
Im Februar nächsten Jahr.
Genau, genau. Da gibt es auf jeden Fall.
Der September wäre nicht vollständig. Wir haben noch gar nicht über Wauwau gesprochen. Hätte man direkt bei Wolfgang Peres in Köln bleiben können. Von dort nämlich kommt auch Wauwau, was wiederum nämlich das Solo-Debüt von Hanitra Wagner ist, die manche unter den Hörerinnen eventuell noch von der Band Oracles oder auch von einem Zwischengastspiel bei Die Heiterkeit kennen könnten. Hanitra hat mit Oliver, ihrem Boyfriend, kann man das so sagen, ein Album aufgenommen. Tolles Album zwischen Elektronika, New Wave, ein paar anderen Dingen. Recht kurz gehalten, 7 oder 8 Songs, gute halbe Stunde Spielzeit, das ist toll. Eins meiner Alben des Jahres vielleicht sogar.
Ja, tolle Platte auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch darauf, dass dann 2022 hier in Berlin endlich mal live zu sehen.
Oh ja, dringend, genau. Flattermann ist dein Lieblingssong, ne?
Flattermann ist auf jeden Fall.
Genau, hast du neulich noch gemeint, so, ach, hätte ich dieses Jahr irgendwo mal auflegen können. Ich glaube, ich hätte vor allem Flattermann gespielt.
Richtig.
Genau. Können wir auf unsere Playlist packen?
Machen wir.
Oder? Genau. Wir haben ja diese Playlist.
Genau, wo ich mir auch viele Bands und Acts natürlich nächstes Jahr in Berlin wünsche. Da sind wir in Berlin und da sind wir auch schon bei Isolation Berlin. Oktober stand bei uns ganz im Zeichen von Isolation Berlin und ihrem dritten Langspieler Geheimnis. Ich denke, dazu müssen wir nicht viel sagen. Tolle Platte. Es gibt eben die allererste Disposition Podcast-Folge, die auch online überall zu finden ist. Ein ausführliches Gespräch mit Tobias Bamborschka, wie eben schon gesagt, über das Album, seine Entstehungsgeschichte, alle Hindernisse und das Ergebnis. November sind wir schon jetzt. Da geht es bei uns wahlweise los, entweder mit Girl Woman oder Gio. Markus, du darfst es dir aussuchen.
Ach, lass uns doch bei Girl Woman erstmal bleiben.
Ja.
Oksana war zuletzt hier auch bei dir zu Gast.
Genau, in der letzten Folge. Richtig.
Eine tolle Künstlerin. Auch ein Debütalbum herausgebracht hat. Das heißt, das große Ganze, haben wir das eben schon gesagt? Girl Woman, das große Ganze. So heißt das Album, das ein wunderbares Album geworden ist. Es ist für Staatstaktverhältnisse relativ urban im Sound, kann man sagen.
Ja, relativ urban und auch relativ elektronisch, was die Soundmixtur angeht. Aber eben, es gab eben letztes Jahr dann eben den tollen Song Rote Riesen. Riesen schlafen nicht. Und da hat man sich dann doch irgendwie drin verknallt und dann ist alles weitere hat sich dann so entwickelt und genau, und jetzt haben wir das große Ganze, das Album. Und wie du schon sagst, ja, für Staatstagverhältnisse auf jeden Fall schon ungewöhnlich elektronisch. Auf der anderen Seite, hey, wir haben Fraktus rausgebracht.
Ja, genau, die Erfinder der elektronischen Musik.
Also insofern
natürlich eigentlich nur folgerichtig. Genau. Also der Rest zu Girl Woman, den könnt ihr da draußen einfach in, wenn ihr zurückskippt, so sozusagen auf die letzte Folge dieses Podcasts, hört ihr das Gespräch mit Oksana Girl Woman über das große Ganze.
Genau, auf jeden Fall auch schön, dass wir das dieses Jahr irgendwie noch hinbekommen haben. Genau. Wir haben ja
witzig, jetzt können wir an dieser Stelle, wenn wir sagen, wenn ihr sozusagen in einer späteren Zukunft diesen Podcast hört, dann könnt ihr zurückskippen, um Girl Woman zu hören. Ihr könntet vorskippen in die erste Folge der zweiten Staffel dieses Unterfangens. Dort nämlich wiederum werdet ihr Gio hören können.
Der, Johannes Schalkowski.
Der auch im November ein Debütalbum als Gio, ne? Wenn ich das recht entsinne.
Genau.
Herausgebracht hat. Wiederum bei Fun in the Church.
Genau.
Ein tolles, überkandideltes 80er Jahre Italo-Yacht-Pop-Album. Weichzeichner und weiße Anzüge. Und genau. Schnurrbärte inklusive.
Genau. Fleetwood Mac und Billy Tiss fallen einem noch ein. Ja, es ist auf jeden Fall ein komplett aus der Zeit gefallenes Album, was mir dieses Jahr wirklich sehr viel Freude bereitet hat, weil ich dieses Album wirklich liebe.
Genau. Vielleicht ist es mein Lieblingsalbum, habe ich das eben schon mal gesagt. Ich möchte das zurücknehmen und oder noch ein zweites hinzufügen. Gio gehört definitiv auch ganz, ganz weit nach oben.
Tolles Album. Und genau.
Aber auch hier wieder, who cares? Irgendwie genau. Hat das dann doch auch tatsächlich kaum jemand mitgeschnitten. Also jedenfalls nicht in der so. Größe dieses Sounds. Also alle waren, glaube ich, wahnsinnig irritiert und wussten noch nicht so recht, ist das eigentlich ironisch? Meint er das ernst?
Genau.
So, vielleicht können auch Leute mit so großen Gefühlen in Popsongs gegossen gar nicht mehr umgehen, dass sie sozusagen auch ganz unironisch einfach groß sein können, dass man sich das sozusagen herausnehmen darf.
Ja, ich werde da auf jeden Fall vielleicht in dem Podcast mit Gio noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Genau, weil irgendwie, wie gesagt, die Irritation hat auch mich sehr stark irritiert. Also das Feedback oder das ausbleibende Feedback da draußen. Ich kann mich immer erinnern, wie wir dann zwischendrin uns immer, wir haben uns ja auch dieses Jahr auch immer zwischendrin abgedatet, Spaziergänge gemacht, Telefonate und so weiter. Ja. Und dann, was gibt's denn Neues an der Gio-Front oder so ähnlich? Und dann ist es immer, ja.
Genau, erstmal einen Glühwein trinken. Genau.
Also einfach eben nicht viel. Und das, ich fand das wirklich interessant, dass ausgerechnet Gio, was wirklich für mich einfach so eine perfekte Popplatte ist, einem vorkam wie das sperrigste und auf eine Art schon fast subversiveste, was man im Katalog hatte. Also währenddessen, keine Ahnung, sag ich jetzt mal als Beispiel, International Music mit dem Ententraum und einem Song wie, keine Ahnung, Insel der Verlassenheit, wirklich einem wahnsinnig tollen Stück, keine Frage, aber so, okay, das spielen wir im Radio, kein Problem, auch wie toll und so weiter und so fort. Und dann kommst du halt mit sowas wie Mirrors and Smoke oder so um die Ecke und dann so, was soll das, bitteschön.
Ja, also, ey, hör doch zu, das ist, what you hear is what you get, also wirklich eins zu eins.
Naja, genau, aber
anyways,
es war,
genau,
aber
ich bin genau gespannt, was sozusagen Johannes' Take auf Gio ist, wenn du mit ihm jetzt in der kommenden Ausgabe sprichst.
Ja, bin ich auch, es wird auf jeden Fall ein Problemgespräch, aber es gibt auf jeden Fall, aber es ist, sagen wir mal, ich würde mal sagen, Gio ist auf jeden Fall ein Luxusproblem und damit natürlich auf jeden Fall auch also hausgemacht, aber auch sehr gerne, also ich nehme mich dessen sehr gerne an, auf jeden Fall. So.
Sehr gut.
Ja. Ich möchte Gio auch weiter, also ich glaube immer noch dran und ich habe so ein bisschen, du kannst dich daran erinnern, wie wir damals mit dem Debütalbum von Swanee Johnson, als wir da auch damals jahrelang nicht begriffen haben, was hier schief läuft oder warum das irgendwie die Welt nicht so lieben möchte, wie wir wollen, dass sie es lieben. Wir wollen ja auch für unseren unfassbar guten Geschmack geliebt werden.
Absolut. Man, das hat auch DJ Kotze vor Jahren schon nicht begriffen, warum die Leute zwar nicht so lieben.
So ist es, genau. Genau. Dann hat er uns das Mandat übergeben. Ja. Aber wir haben es dann immer geschafft und natürlich auch dank damals der Filmwirtschaft, Victoria, der fantastische Film.
Genau, mit Swanee Johnson mit, Begleitung.
Und so, genau, und so weiter. Score. Jedenfalls, so weiß, wir kennen ja die Geschichte. Mittlerweile kann man eine Swanee Johnson-Platte nämlich eben raushauen und die Leute da draußen spielen es im Radio, die Leute kaufen die Platten, das wird darüber berichtet. Und wer weiß, was bei Gio noch folgt, ob es irgendein großer Blockbuster sein wird oder vielleicht dann doch nochmal.
Der folgt durch die Grabbelkiste.
Was auch immer. Jedenfalls ganz tolles Album, genau, und wodurch kann mich dran, ja, das ist, da haben wir natürlich auch bei Fun in the Church und einem Sublabel, da muss man nochmal gerade drauf zurückkommen, vielleicht, um das nochmal zu erklären. Das haben wir ja vor ein paar Jahren gegründet, dann ist es lange nicht viel passiert. Jetzt sind wir da auf jeden Fall massiver in die Veröffentlichungen gegangen.
Ich würde sagen, ich habe das jetzt nicht zusammengezählt, müsste man mal tun, wenn man so bis circa 13 zählen kann oder 14. Ich glaube, es ist fast paritätisch, oder?
Auch,
das Verhältnis der Veröffentlichung auf Staatsakt und
ja, vor allem, da kommen ja jetzt Church noch, da kommen jetzt im November tatsächlich noch zwei Platten.
Da kommen noch
Platten.
Zwei Platten auf Fun in the Church. Auch schwierige Platten.
Ja.
Genau, also mehr im sozusagen, weniger im Interplanetary Global Pop, sondern eher im Jazz aufgestellt.
Ja.
Zwei tolle Alben. Maria Portugal haben wir zum einen.
Genau.
Genau, da sind wir gern in Sao Paulo, wie auch schon im März mit den Osbaba Papas.
April, ich darf dich verbessern. Genau, April, Osbaba Papas, genau. Genau. Es gibt aus heiterem Himmel, wenn man so möchte, gibt es jetzt eine Sao Paulo Connection für uns.
Ja, ja, aber die gibt es auch irgendwie, ne? Also auch das Berliner Jazzfest hat dieses Jahr einen Sao Paulo Schwerpunkt gehabt.
Genau, genau.
Aus Gründen,
genau, auf jeden Fall. Und das ist eine sehr tolle Szene dort. Und ne, ich meine, für uns ist es, gibt es tollerweise jetzt eben eine direkte Connection dort halt zu den zu der Szene. Mhm. Eben. Und Maria ist ja hier gestrandet, tatsächlich Residency beim Merse Jazz Fest im letzten Jahr und ist dann ja hier irgendwie gestrandet in Duisburg, auf all places, Ruhrgebiet.
Ah, fand sie anheimelnd.
Fand sie gut, fand sie anheimelnd, hat sie gedacht irgendwie, hey, ich bin hier mitten in Europa, ich kann irgendwie, ich bin in 2 Stunden in Holland, ich bin in 2 Stunden in Frankreich, ich bin irgendwie mit dem Zug in wenigen Stunden in Berlin und so weiter, Skandinavien, alles nicht weit. Für eine umtriebige Musikerin, wie sie nun mal ist, hat sie sich gedacht, das ist ja fantastisch. Mhm. Und natürlich, wenn man aus Brasilien kommt, wo natürlich die Entfernungen ganz andere sind, als wir Mittel- oder Zentraleuropäer das gewohnt sind, so nach dem Motto, echt, heute Abend noch nach Neukölln.
Unmöglich.
Unmöglich. Wie soll ich von Duisburg nach Essen fahren heute Abend oder was? Genau. Und das fand sie super. Und jetzt wohnt sie da tatsächlich. Und genau, und hat dieses Werk da zu Ende gestellt. Fantastisches Album. Irgendwo zwischen ja so klassischen so Tropicalismo-Brasil-Zeugs, aber halt eben auch irgendwie Jazz, Improv, psychedelischer Rock auf eine Art. Art auch.
Auch durch so verschiedene Arten oder verschiedene Layers von Bearbeitung gegangen. Ne? Also sozusagen ja. Grundmaterial noch in Brasilien, also noch in Sao Paulo wohnend, aufgenommen mit Musikerinnen zusammen. Dieses Material mit nach Deutschland gebracht und dann sozusagen während ihrer Residency bearbeitet, sozusagen elektronisch zerhackt und dekonstruiert und dann nochmal neu zusammengefügt.
Und
auch zum Teil nochmal neu eingespielt dann, oder?
Genau.
Oder darüber gespielt.
Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall so eine Reise auf verschiedene Orte und an verschiedenen Orten an dem Material gearbeitet. Klingt erstmal jetzt irgendwie relativ kompliziert und so, ist es aber gar nicht.
Nee, hört sich gut weg auch.
Genau, hört sich gut weg auch. Sie hat auch fantastische Pop-Momente, finde ich. Sie ist eher auch nicht nur eine tolle Komponistin und Schlagzeugerin und Elektronikerin, sondern halt auch eine tolle Sängerin. Ja. Genau, das Portugiesische ist eine tolle Singsprache, wie ich finde. Ja. Ähnlich wie das Italienische, was Gio ja zum Teil auch macht. Genau, auf jeden Fall eine tolle Platte. Ich glaube aber auch, dass Maria, also das wird auf jeden Fall ganz klar nächstes Jahr auch weiter, sie wird ihren Weg gehen, weil sie auch wahnsinnig viel spielt, einfach auch als Musikerin ist sie auf gerade in der Jazzwelt mittlerweile sehr gefragt und hat hier, glaube ich, irgendwie schon sehr viele Fans für sich gewonnen, auch zu Recht natürlich. Und ich glaube, da wird man noch eine Menge hören von ihr. Und ich freue mich, dass wir da, wie gesagt, dass wir dieses Jahr wirklich mit zwei so unterschiedlichen Projekten aus Sao Paulo, eben Maria Portugal und die Os Baba Papas zusammenarbeiten durften.
Weil wir es gerade von Jazzfesten hatten. Auf dem Jazzfest ist auch das letzte November-Release sozusagen entstanden, nämlich Training.
Training und John.
Und John Dietrich von der amerikanischen Experimental Indie Band Deerhoof.
Deerhoof, genau, richtig.
Ja, auch
da
erzählen?
Ja, das kann ich mal kurz erzählen. Da gab es dann im Prinzip gesehen letztes Jahr das Jazzfest in Berlin. Training, Max und Johannes hier, Shoutout, die waren dann, haben sich als Duo zusammengetan, um halt unter Corona-Pandemie-Bedingungen zu üben zusammen, Proberaum, klassisch halt zu spielen, weil man eben ansonsten auch nicht so viel machen konnte. Und wir erinnern uns damals immer die eine Kontaktperson oder die wenigen Kontaktpersonen, die man haben sollte. Und dann hatten die sich eben für sich entschieden, um halt zusammen Musik zu machen. Und aus diesem, also sie machen auch in anderen Projekten zusammen Musik und kennen sich auch schon super lange, haben sich gesagt, ey, lass uns doch einfach zusammen treffen unter Corona-Bedingungen, Pandemie-Bedingungen. Wir spielen einfach zusammen Proberaum ein bisschen. Und dann hat sich aus diesem, wie es immer so oft ist, hat sich dann aus diesem doch irgendwie relativ losen Zusammentreffen, ziellos, hat dann am Ende dann doch relativ viel Struktur entwickelt. Und plötzlich dachten sie sich, mein Gott, wir sind ja irgendwie, das ist ja total geil. Das ist ja eigentlich schon wieder quasi, wir sind jetzt ein Duo und haben ja hier quasi schon feste Strukturen. Lass uns das doch mal irgendwie auf die Bühne bringen. Unter Corona-Bedingungen ja auch ganz gut. Und dann gab es eben erste Gigs und das haben sie es gemacht. Und dann fanden das alle total super. Plötzlich fanden sie sich beim Merce Jazz Fest in der ersten Digitalausgabe damals 2020 wieder. Und dort hat dann auch Nadine hier, die Kuratorin vom Berliner Jazz Fest, das gesehen. Und sie dachte, wie toll ist das denn? Und zack, waren sie plötzlich als Training, was eigentlich nur so ein Corona-Probekeller-Projekt war. Plötzlich war das ein Act. Wir haben damals bei Final of the Church auch eine EP rausgebracht. Und dann war dann plötzlich, genau, die Idee, wie es heute auf Festivals gerne so ist, Commissioned Works, macht doch was Besonderes, macht doch irgendwas, was ihr unbedingt machen wollt. Wir ermöglichen euch Sachen über eure normalen Möglichkeiten hinaus.
Genau, und da sind wir beim Jazzfest dieses
richtig,
Jahr.
Richtig, genau. Da sind wir beim Jazzfest letztes Jahr, weil da ist es ja aufgeführt worden. Dieses Jahr ist ja veröffentlicht worden, man kommt durcheinander.
Ah, ist richtig.
Genau, also letztes Jahr, also quasi 2020 wurde dann, war auch eine Corona-Ausgabe, also ohne Publikum, Streaming und so weiter, haben dann Training und John, eigentlich sollte John Dietrich auch hier rüberkommen, die sollten als Trio auftreten, ging dann aber nicht, weil Corona-Einflug, also die Möglichkeiten hier rüber zu fliegen aus den Staaten, ich glaube, der ist in, wo ist der, San Francisco, glaube ich, ne? Oder Umland von San Francisco, auf jeden Fall, konnte halt nicht rüberkommen, dann war er auch zugeschaltet über Zoom oder so und genau, es gab aber eben diese Live-Performance, die fantastisch war, es war eine der tollsten, ich sag mal, Zoom-Konzerte, man hat ja einige gesehen und fand vieles auch wahnsinnig boring, aber das war richtig exciting und dann haben die sich gedacht, okay, aus diesem Material muss man jetzt ein Album machen und dann haben sie auf Grundlage dieser Aufnahmen aus der Live-Performance damals noch mal im Studio das weiterverarbeitet, das klingt jetzt auch wieder so wahnsinnig kompliziert, ist es aber gar nicht, sondern es sind einfach nur neue Produktionsbedingungen, die Pandemie irgendwie erfordert halt einen kreativen Umgang mit der Situation, die man halt nun mal vorfindet. Und so sind sehr viele Musiker jetzt auch eben in der Cloud komponierend oder sich connectend. Und so ist dieses Album, nämlich, also Training und John sind sich tatsächlich zu dritt noch bis heute noch nicht begegnet auf einer Bühne, also in einer Realsituation. Es ist eine reine Cloud Platte, wenn man so möchte, wobei diese Live-Performance ja auch so war, dass John damals zugeschaltet war. Er hat Gitarre live über Zoom dazu gespielt, teilweise Spuren geschickt, die eingespielt. Also es ist eine Art von Begegnung, aber eben eine rein virtuelle Begegnung und das natürlich wahnsinnig zeitgemäß im Jazz sowieso. Das gab es auch im Jazz vorher noch nicht. Musik unter pandemischen Bedingungen, Live-Musik unter pandemischen Bedingungen und dann auch noch transatlantisch. Die HörerInnen hören daraus, ich komme aus der Begeisterung gar nicht mehr raus. Es ist eine wahnsinnig tolle Platte, also nicht nur die Produktionsbedingungen, sondern auch das Ergebnis ist fantastisch. Mhm.
Ja, möchte ich genauso bestätigen und habe nichts hinzuzufügen.
Sehr gut.
Kommen wir zum Dezember bereits, oder?
Wir kommen, glaube ich, zum, wobei wir haben noch, wie gesagt, Kollaborationen. Können wir noch mal kurz über die Düsterboys sprechen?
Ja, stimmt, die Düsterboys haben ja noch mal einen Song von dir im Prinzip aufgegriffen. Zwar nicht von deinem Solo-Album,
nein,
aber ein Song von deinem anderen Solo-Projekt, wenn man so will. Maurice und die Familie.
Genau, da gab es damals traurige Gesichter. Den Song habe ich mit Michael Mühlhaus hier, schaut an der Stelle, auch geschrieben. Und da gab es mal irgendwann die Idee, damals, Bimerica hieß das Album, so eine Idee von, ich mache eine Funkband, aber versuche irgendwie so komische, diskursiv-kritische Inhalte einzuweben. Hat, keine Ahnung, doch, es gab durchaus ein paar Songs, die ganz gut funktioniert haben, aber Traurige Gesichter ist eigentlich so ein bisschen hinten übergekippt, war da nie eine Single, wie das dann immer so ist.
Aber die Düsterboys hatten das Ohr dafür.
Die hatten das Ohr dafür, haben sich diesen Song ausgesucht und haben, es gab mal die Idee, irgendwann sollte es mal so eine kleine EP geben mit so Reworks, Remixen und so weiter. Und da hatten die Düsterboys, die waren relativ fleißig, so voll und gesagt, super Idee, machen wir. Und die kamen dann quasi schon, ich sag mal, wenige Wochen später, hier ist unsere Version von Traurige Gesichter. Mhm. Toller Song. In ihrer Version, würde ich sagen, will ich richtig eine wahnsinnig tolle Version, hat mich sehr, sehr begeistert.
Ja. Und war jetzt natürlich auch ein schönes Gimmick, weil eigentlich die Düsterboys jetzt auch mal ein paar Konzerte hätten spielen sollen.
Hätten
jetzt
gerade
Mitte, Anfang Dezember,
genau,
die natürlich auf den letzten Metern abgesagt werden mussten, was dann natürlich ein sprechender Titel für traurige Gesichter gesorgt hat.
Ja, genau. Und, ja, genau.
Sorry, und musste man bringen, der lag halt
lag
auf der
da.
Straße.
Aber der Song hat einfach wahnsinnig gut in dieses Jahr natürlich auch gepasst, obwohl der Song natürlich nicht von Pandemie handelt und traurige Gesichter. Ich meine, man kann den Leuten ja gerade hauptsächlich in die Augen schauen, wobei natürlich, glaube ich, schon Trauer auch aus den Augen herauslesen kann. Aber wie gesagt, der Song passte von der Stimmung, so wie sie diesen Song auch interpretiert hatten, so wahnsinnig gut hier rein, obwohl der, wie gesagt, ich weiß gar nicht, bestimmt 3 Jahre alt oder so, diese Version, vier Jahre wahrscheinlich. Ja. Und ich habe den auf jeden Fall dann irgendwann wie das manchmal so ist, das iTunes spielt irgendwas ab und sucht sich danach selbst noch den nächsten Track und DJ iTunes. Und dann kam der Song und dann dachte ich so, ach toll, diese Version gibt es ja auch noch und da haben wir gar nichts mitgemacht. Was machen wir? Und dann eben so, hey Petro, was machen wir denn? Der ist ja total toll. Die Version, wusste ich, dass sie toll war, aber wie es immer so ist, 3-4 Jahre später, man hat es nicht mehr so im Kopf. Und dann haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, den nochmal rauszuhauen. Mhm. Sollte auch so ein bisschen, wie du schon richtig gesagt hast, nochmal so ein kleiner Gruß aus der Küche, die Düsterboys kommen.
So Hinrichtung Konzerte teasen einerseits.
Genau, wir holen die Konzerte nach jetzt, unter so 2G-Plus-Bedingungen womöglich.
Andererseits kann man darüber schon sprechen, also wir schon fast im Ausblicksbereich. Oh. Kommt da wohl ein neues Album von The Düsseldorf Düsterboys? Kann man das sagen?
Ich glaube ja. Also ich habe gehört, dass da was in Arbeit ist. Ja. Also wenn alles gut geht, dann gibt es wohlmöglich 2022 ein neues Album von The Düsseldorf Düsterboys.
So munkelt man, ne?
Wir können ja nochmal, worauf freust du dich denn für nächstes? Was sind denn, also mal abgesehen von den persönlichen Wünschen, aber so, ich meine, so wir sind ja hier im Verkaufsgespräch, Start, sagt man, The Church Releases 2022.
Genau, ich bin nicht mal sicher, ob ich den gesamten Schedule bereits kenne. Worauf ich mich sehr freue, ist zum Beispiel Nicht-Seattle.
Ja.
Ein neues Signing auf Staatsakt. Das wird, glaube ich, ganz, ganz toll werden. Natürlich, ne, das haben wir schon angesprochen. Das Paus Jets Album wird fantastisch. Karl Schilde bei Final Church wird natürlich auch super sein.
Total.
Gar keine Frage. Aber was haben wir denn sonst noch so on the
Chris Imler nicht zu vergessen.
Chris!
Operation
Chris, genau,
und
jetzt
Schönheit.
Auch tatsächlich mit Label Transition weg von Staatsakt rein zu
Wir haben den Künstler verkauft. Wir hatten eine lukrative Ablösesumme irgendwie im Vertrag drinstehen.
Geil, die linke Tasche ist auf einmal so viel voller als die rechte.
Genau. Nee, aber weil auch natürlich wegen der internationalen Ausrichtung ist natürlich nicht so, als hätten alle anderen KünstlerInnen keine internationale Ausrichtung. Kein Musiker möchte darauf verzichten, in anderen Ländern gehört zu werden. Natürlich nicht. Ja. Jeder möchte
aber letztlich, genau, die strategische Idee hinter Fun in the Church ist, außer dass man sozusagen andere Sounds bedient, geht das auch nicht zuletzt darum, sozusagen non-domestic, um es im blöden Jargon zu sagen,
zu denken,
Themen auf diesem Sublabel Imprint. Jetzt fällt mir nicht noch mehr Marketing-Jargon ein, aber ihr kriegt das
Bild. Zu labeln. Jedenfalls haben wir, genau, wir haben diesen Arm und da geht es eben darum, klar, Chris zum Beispiel ist definitiv im europäischen Ausland, zum Teil in Frankreich oder halt auch in Osteuropa, Italien auch.
Und er wird wird auch Englisch singen, oder?
Teilweise. Ja, er, genau, war der immer auch schon mal. Aber er ist auf jeden Fall ja in anderen Ländern auch gar nicht mal so unbekannt, beziehungsweise teilweise tatsächlich noch bekannter als hier. Und als als One-Man-Live-Show ja auch hier sehr beliebt. Und ja, zu Recht auch. Und auch eine ganz einzigartige Show, wie er das halt alleine dann macht mit seinem Schlagwerk, Elektronik und so weiter.
Genau. Wenn er diesen seltsamen Teppich ausrollt, auf dem seine Effekte so festgesteckt sind.
Es ist toll, wenn er dann die Trompete rausholt und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall, der Chris Imler Show ist immer was ganz Besonderes und da freuen wir uns. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, okay, wir machen Chris auf Fun in the Church, obwohl das Album dann Operation Schönheit heißt. Egal, es ist ein deutscher Titel, aber gut.
Vielleicht ein Operation Schönheit. Schön
Operation Schönheit kommt auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr darauf. Dann haben wir, was haben wir denn da sonst noch so? Immer kurzer Ausblick, vielleicht zumindest das erste halbe Jahr. Es gibt ein neues Album von Der Mann. Die Türenschwesterband, Der Mann. Da ist was Neues auf jeden Fall aufgenommen und wird auch, glaube ich, im Mai erscheinen. Mhm. Die Kerzen nicht zu vergessen.
Die Kerzen.
Es gibt ein neues Album von Die Kerzen im nächsten Jahr. Es gibt ein neues Album von Jens Friebe. Freue ich mich auch drauf.
Hervorragend.
Jens Friebe. Es gibt ein neues Album vom, auch bei Fun in the Church, freue ich mich auch sehr drauf, auf das Melt-Trio mit Moritz Baumgärtner. Shoutout an dieser Stelle. Ganz tolle Musik irgendwo zwischen Post, Rock und Jazz. Turay aus dem Iran, vor der iranischen Revolution. Mhm. Auch eine wahnsinnig tolle Platte, wie du immer so schön sagst.
Der persische Scott Walker.
Ja, darf man sich auch sehr drauf freuen, wie ich finde.
Ja, darauf habe ich mich wirklich auch sehr
tolle Platte. Dann Otto von Bismarck, nicht zu vergessen, auch eine sehr, sehr tolle Platte. Da muss ich übrigens auch bald mal anrufen an dieser Stelle. Beziehungsweise Otto, ruf du mich doch mal an. Nee, weil ich meine, wir müssen ja nochmal den Release-Plan nochmal vielleicht also im Sinne von Verschiebung und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, ist glaube ich auch eigentlich für Ende März, Anfang April geplant, aber vielleicht kann man es nochmal ein paar Tage verschieben.
Hey, du bist hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, Otto.
Nein, ich meine jetzt einfach nur, weil es hat sich ja dann doch wieder einiges verschoben gerade. Also so, man hatte ja eigentlich gedacht, dass das erste Quartal ja schon wieder ein starkes Live-Quartal sein würde. Ist es ja aber gerade nun mal nicht. Insofern wird schon wieder super viel weitergeschoben. Und dann ist halt die Frage, wie dann quasi das zweite Quartal dann aussieht, wenn dann noch nichts gebucht ist.
Absolut,
weißt du, also so, ich meine einfach so.
Ich meine genau, so schön es ist, im Recorded-Bereich unterwegs zu sein, sind wir ja noch nicht komplett sozusagen frei von den Bedingungen des Live-Marktes.
Also genau.
Der spielt natürlich rein, wenn es darum geht, Releases zu planen und dann Touren an Releases möglichst sinnvoll anzuschließen und so weiter.
Genau. Also darauf freue ich mich. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf weitere Dispositions-Podcast-Folgen im nächsten Jahr. Die zweite Staffel, wie gesagt, Gio kommt, Christiane Rösinger kommt dann hoffentlich, Hans Unstein ist auch schon längst überfällig, nicht Seattle bestimmt auch, Chris Imler und so weiter, illustre Gäste hier. Ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall natürlich auf das Jahr mit dir auch, vielleicht dann auch mal wieder unter Real-Office-Bedingungen.
Das wäre schön.
Hoffentlich viel, einem florierenden Live-Geschäft. Das wünsche ich natürlich gerade auch unseren Freundinnen aus der Live-Branche, den Clubs, den Booking-Agenturen, natürlich den Bands und KünstlerInnen, denn wir alle wissen, wie gesagt, irgendwie ist ja am Ende die Recorded Music vor allen Dingen auch eine Werbeveranstaltung fürs Live-Geschäft.
So sieht's aus.
Ja,
genau. Was wir vergessen haben, nur der Vollständigkeit halber, diesen Dezember ist natürlich noch ein Album rausgekommen, das von Veranda Music, das wir jetzt gerade gar nicht mehr besprochen haben. Eigentlich sind wir auch schon im Abspann.
Wir müssen okay,
kurz noch Shoutouts an Veranda Music.
Veranda Music auf jeden Fall unter Einfluss. Tobias Gruben beeinflusste tolle erste deutschsprachige Album von Veranda Music ever. Es gibt auch noch ein bisschen Heine und Lindenberg Cover und so weiter. Also eigentlich mehr oder weniger Coverplatte, die aber überhaupt nicht wie eine Coverplatte rüberkommt. Genau. Ganz toll. Und wenn wir nochmal nachholen, dann auf jeden Fall Eat Them. Gelbe Spinnerei als Tape rausgekommen, sollte eigentlich zu der Düsseldorf bzw. International Music Jahresabschlussfeier, Weihnachtsfeier, klassisch im Makroskop, hätte dieses Jahr in Duisburg Stapeltour stattgefunden, auch ausgefallen aus bekannten Gründen. Das Tape kommt trotzdem und die Single gibt es auch Video auf unserem Startup-YouTube-Kanal. Geht es dir gut, heißt die. Auf jeden Fall von diesem Künstler werden wir, das verspreche ich an dieser Stelle, hoch und heilig noch sehr viel hören. Tolle Entdeckung zum Jahresende hin. An dieser Stelle auch nochmal Shoutout an Frank Fenstermacher von den Fehlfarben bzw. Burka Band für den Kontakt.
So hängt wieder alles mit einem zusammen.
Wie immer. genau, es ist auf jeden Fall ein ziemliches Wollknäuel. Ich hoffe, den HörerInnen hat Spaß gemacht. Man konnte uns folgen. Wie gesagt, man kann alles nachhören in der Liste, die wir hier bei Disposition Podcast noch zumindest auf Spotify haben. Ansonsten gibt es unseren Startup-YouTube-Kanal. Es gibt eine neue Website. An dieser Stelle nochmal Shoutout an Jan, Omega Jan, der auch so toll unsere Webseiten seit Jahren macht, unser Webmann, Webmaster ist und auch hier den Sound, das Sounddesign gemacht hat für den Dispositions-Podcast. Sowieso auch nochmal liebe Grüße an unsere VertriebspartnerInnen bei Zebralution, Zebra Audio, an Bertus, an Republic of Music. Viele Grüße auf jeden Fall auch natürlich an unsere Büronachbarn von der DQ Agency, aber auch eben allen anderen Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, den Powerlinern. Achso, wir haben noch jemanden vergessen, fällt mir wohl gerade bei Powerline, weil wir haben noch, wir haben ja dieses Jahr noch zwei Rolf Blumig-Singles gehabt. Rolf Blumig-Singles sind hier nicht in dem Schedule drin gewesen.
Ganz tolles Material.
Genau, das Rolf Blumig-Album kommt nämlich ja auch. Das Rolf Blumig-Album kommt nämlich ja auch im Februar. Und das ist auf jeden Fall auch eigentlich ein Highlight, würde ich sagen.
Absolut. Aber wieso, schaut euch einfach mal die neue, die aber aktuelle das Single ist, 1000 Thomas an.
Genau, 1000 Thomas, das spitzenmäßige Video. Sorry an dieser Stelle, aber das wir haben das hier nicht nochmal double gecheckt halt.
Wir sind hier einfach ein bisschen hemdsärmelig nicht ran in diesem Podcast, aber wir haben ja die Kurve gerade mal gekriegt. Ihr merkt, es ist einfach unglaublich viel los und irgendwie fällt
genau.
Da halt
und die Single, was runter die Single oder noch ein sind, genau. Single Releases sind auf jeden Fall auch immer schwierig, weil man ja auch so viele Album-Releases schon zu feiern hat. Genau, aber Rolf Blumig auf jeden Fall auch. Rolfi lebt nämlich, eben, er ist nämlich noch nicht gestorben und Rolfi lebt auch im Februar. Da gibt es auch eine Tour, fantastische Liveband, ist mir gerade eingefallen, wo wir hier schon bei Powerline, also Powerline Agency, Grüße auch an dieser Stelle, Grüße an Bertolt Seliger, Grüße an, haben wir noch irgendwelche Agenturen, KKT nicht zu vergessen, Koralle Blau nicht zu vergessen. Haben wir sonst noch irgendwelche Agenturen?
Ich glaube, das war's.
Müssen wir uns noch bedanken. Natürlich bei Verstärker Medien, hier an Paul fürs Recording auf jeden Fall. Danke auch auf jeden Fall auch an Sankt Audio für die spitzenmäßige redaktionelle Betreuung. Danke auf jeden Fall auch an Annette und Gabi für die tollen Fotos. Danke an Anna Katz fürs Einsprechen und an alle, die ich jetzt offenbar leider vergessen habe. Und ja, an all unsere Hörer und HörerInnen da draußen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Treue in diesem Jahr.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall mittlerweile auch schon so ein Running Gag in diesem Jahr, in jedem Podcast. Aber ich muss auch jedes Mal wieder lachen. In diesem Sinne, ja, allen da draußen auf jeden Fall ein paar schöne Feiertage. Den berühmt-berüchtigten guten Rutsch. Genau.
Bleibt gesund und stay healthy.
Danke fürs Kommen. Bis dann.
Bis dahin.
Tschüss.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Wir freuen uns auf den Gast der zweiten Staffel am 13. Januar. Den Kölner Musiker Johannes Stankowski, der jüngst unter dem Namen Gio große Popmusik veröffentlicht hat.